Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Radtrainings-App, die sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit anpasst.
Mehr dazu auf www.join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit der Scheibenbremse.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Mit welcher Scheibenbremse, Flo?
Ja, vielleicht werden wir es im Laufe der Episode aufklären, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der allerletzte Verfechter der Felgenbremse vom Glauben abgefallen und fährt jetzt auch mit Scheibenbremse.
Ja, ich möchte, wir haben heute uns ausgemacht, wir starten zum neuen Jahr direkt, ohne viel herumgeplapper in die Episode. Aber ich möchte noch ganz kurz als Einstimmung vorher mit was beginnen.
Feedback der Woche.
Und zwar hat uns der Radlsepp geschrieben, er ist seit längerer Zeit begeisterter Sitzfleisch-Podcast-Hörer und hat aber in letzter Zeit den Podcast sehr renn- und TCR-lastig gefunden. Zum Beispiel war seine Lieblingsfolge die Episode mit den beiden Roaming Pedals, die durch Afrika geradelt sind. Die hat ihm extrem gefallen und er hat sehr interessant gefunden. Und jetzt möchte er uns anregen, dass wir zur Abwechslung mal wieder etwas mehr Bikepacking-Stories bringen. Und vielleicht speziell jetzt in der kalten Jahreszeit, weil es gibt ja unzählige Leute, die ständig auf allen Kontinenten mit dem Rad unterwegs sind. Und der Radlsepp würde sich über etwas mehr Abwechslung wieder freuen. Und liebe Grüße schickt er uns. Und ich denke, das passt perfekt, oder, zu unserem heutigen Thema.
Ja, ich hoffe, unser heutiger Gast kann da ein bisschen Abhilfe schaffen. Kurz noch zum TCR. Vorgestern hat die Registrierung geschlossen. Ich wünsche allen, die sich beworben haben, alles Gute und viel Glück, dass da in den nächsten Wochen und Monaten die heiß ersehnte E-Mail im Posteingang ist und hoffe, dass ihr alle das geschafft habt, wenn ihr euch das vorgenommen habt.
Die Aufnahmeprüfung.
Die Aufnahmeprüfung beim TCR am Start zu stehen.
Ja, und ich möchte auch noch kurz was sagen, nämlich wir haben noch ein Feedback gehabt von der Andrea, die hat uns auf Spotify zur letzten Folge geschrieben, dass sie gerade das Werbethema so interessant gefunden hat, wo uns der Daniel ein bisschen Einblicke gegeben hat in die Auswahl auch der Werbepartner, und sie sagt ein großes Danke, dass wir da so auf die Hörerinnen Rücksicht nehmen und nicht jede Anfrage quasi nehmen. Und du musst jetzt noch kurz dazu sagen, die Sabine und ich haben in unserem Ultracycling-Shop auch wieder ein paar Neuigkeiten, nämlich wird es von Cyclide eine Musette geben, Flo, die dir so taugt, mit Sitzfleisch-Branding, die kommt in den nächsten Tagen zum Vorbestellen, wird dann im Frühling ausgeliefert, und auch ein Bike-Towel zum Indoor-Training, also dass man das Rad perfekt verkleiden kann, dass es nicht mit Schweiß irgendwie komplett versaut wird. Mit einem Sitzfleisch-Schriftzug haben wir jetzt neu dabei, und das ist jetzt hoffentlich auch eine Eigenwerbung, die interessant ist.
Sehr cool. Ich habe auch noch ganz kurzes Feedback, und zwar hat mir der Stefan geschrieben, wegen meiner Brille mit Sehstärke, wie ich das mache, wie ich die gefunden habe. Und ich habe ihm dann geschrieben, was ich habe, und wir haben dann ein bisschen hin und her geschrieben und sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass da keine allgemeingültige Antwort zu geben ist und dass man sich da am besten an den Optiker, an die Optikerin seines, ihres Vertrauens wendet, weil das doch sehr, sehr individuell ist. Die Brille, die bei mir perfekt passt, hat beim Stefan nicht gepasst. Kriegt er tränende Augen, weil sie nicht ganz winddicht abschließt. Ja, sehr individuelles Thema. Am besten da auch eine individuelle Lösung finden und nicht auf das vertrauen, was ich sage.
Ja, und was wir in der letzten Episode auch gesagt haben, das müssen wir ein bisschen revidieren, dass 2025 ein gutes Podcast-Jahr war. Das war es nämlich eigentlich nicht, weil wir haben ein ganzes Jahr lang keine Sitzfleisch-Episode gehabt mit Aerobert Radbert Müller. Und da muss ich mich selber an der Nase nehmen, damit das nicht noch einmal passiert, haben wir gesagt, gleich erste Folge im neuen Jahr, fragen wir den Robert, ob er Zeit hat für uns. Und er hat mir dann geantwortet, ja gern, aber er will dich, Flo, nicht stören, wenn du deine 20.000 Kilometer voll machst. Und ich würde sagen, wir begrüßen ihn jetzt gleich und dann kannst du, Flo, erzählen, wie es gelaufen ist mit dem Projekt 20.000. Also Robert, schön, dass du wieder da bist. Hi.
Ja, sagen wir so, ich wäre nicht daran gescheitert, dass wir heute am 2.1. aufnehmen. Also ich hätte es ja schon bis vorgestern fertig werden müssen. Also ich bin gescheitert, aber nicht am Robert, sondern einfach daran, dass ich von 23.12. durchgehend krank war und nicht mehr fahren habe können. Aber ja, es ist eine Zahl und dieses genau eine Jahr vom 1.1. bis 31.12., das ist ein sehr willkürlicher Zeitraum. Wenn ich es jetzt in den nächsten Wochen noch vor, dann könnte ich von Jänner bis Jänner die 20.000 schaffen. Da sieht man, wie willkürlich das ist. Aber es war ein gutes Jahr für mich, trotz allem, auch wenn ich jetzt um ein paar hundert Kilometer daneben gelegen bin.
Robert, wie war es für dich? Du bist ja ein großer Fan, oder? Von den Postings am Jahresende gibt jeder seine Kilometer an, inklusive den Indoor-Kilometern, die halt irgendwie von irgendeiner Formel berechnet werden, mehr oder weniger realistisch.
Also ich nehme das überhaupt nicht ernst, wenn jemand Indoor-Kilometer damit reinzählt, weil auf der Rolle fährt man nun mal keine Kilometer, keine Distanz. Und die Umrechnung ist ja auch völlig unrealistisch meistens. Ja, und ich freue mich halt schon immer am Jahresende, wenn ich sehe, was ich so gefahren bin. Und habe festgestellt, dass ich jetzt über die letzten 10 Jahre alles auf Strava habe. Also fast alles, was ich je gefahren bin in den letzten 10 Jahren. Und dass da einiges zusammengekommen ist in der Zeit.
Ja, du bist,
sag's gleich, wie viel?
Jedes Jahr deutlich über 30.000, oder? Auch in den schwächeren Jahren.
Ja, also das Schwächste war 30. Das meiste war 40 letztes Jahr, genau 40.000. Und im Schnitt bin ich jetzt 10 Jahre lang 94 Kilometer am Tag gefahren. Mit 1.100 Höhenmetern. Also jeden Tag über 10 Jahre im Schnitt. Das finde ich selber ziemlich verrückt eigentlich. Wenn man sich das mal so vorstellt, das waren 3 Stunden, 23 Minuten Training jeden Tag über 10 Jahre. Ich glaube, das macht auch kein Profi. Weil die fahren alle so um die 30.000 Kilometer, 1.000 Stunden. Kaum jemand fährt 35, 40 eigentlich gar nicht mehr. Das gibt's heutzutage nicht mehr. Früher war ja Erik Zabel, der ist mal 50.000 fast gefahren. In seinem letzten Jahr war da der Rekordhalter. Da ist er alle 3 großen Rundfahrten gefahren, 6-Tage-Rennen im Winter und alles Mögliche. Aber heutzutage fährt man ja nicht mehr so viel. Und ich fahre halt alles draußen, nie auf der Rolle. Also alles echte Kilometer bei mir.
Ja, also ich finde das Krasseste, also deine Werte sind unglaublich und krass, aber man muss halt sagen, eben, du bist eben kein Profi und du fährst sehr, sehr viel alleine. Das Krasse ist, wenn man sich anschaut, die 30.000 Kilometer vom Wout van Aert, das ist gefahren in knapp über 800 Stunden und das fährst halt nur in einem Peloton mit einem 45er-Schnitt, sonst kommst du nicht hin. Und wenn du sehr viel allein spulst, dann musst du viel mehr Zeit investieren, um auf die gleichen Kilometer zu kommen.
Ja, also meine Durchschnittsjahresgeschwindigkeit, die ist deutlich runtergegangen. Die war am Anfang von den 10 Jahren, von der Periode, noch so bei 30, weil ich da auch viele normale Radrennen gefahren bin und in Gruppen trainiert habe. Und jetzt bin ich nur noch so bei 27, glaube ich. Also Durchschnitts-KmH sind schon ganz schön runtergegangen. Und jetzt fahre ich 95% alleine. Ja.
Aber das fällt jetzt nicht so ins Gewicht in Relation, aber die Langlaufkilometer im Winter zählst du auch als normale Kilometer mit, oder?
Ja, also das waren jetzt von den 94 waren 2 Kilometer pro Tag Langlauf. Also in Summe so 7.000 über die 10 Jahre. Und das sind ja auch echte Kilometer. Also zähle ich die da schon mit rein. Waren so 550 Stunden Langlauf in 10 Jahren.
Hey, wie wollen wir es angehen? Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, aber eigentlich soll es ziemlich einfach ein Überblick sein über das, was du jetzt in letzter Zeit so gemacht hast. Wo wir mit Afrika starten, auch gerade so das Thema Bikepacking. Du warst ja dort zu einer Rundfahrt, das, ich weiß nicht, ob es dann wirklich eine Rundfahrt war, es hätte eine sein sollen. Es ist dann irgendwie so eine Mischung aus Verkürzungen, Absagen, Verschiebungen geworden, wo ich mir einfach denke, wie haltest du das nervlich aus, wenn das so komisch oder einfach so unsicher organisiert ist? Und bist dann noch länger dort geblieben zum Bikepacken oder wollen wir es irgendwie chronologisch machen und du erzählst uns, wie das Jahr so gelaufen ist von Anfang an?
Ja, ich war ja zweimal in Afrika, also im April und jetzt im November. Und das gehört eigentlich schon zusammen, weil das war beides Westafrika, zwei Nachbarländer. Und die haben auch miteinander zu tun, die beiden Rundfahrten, die ich da gefahren bin. Also müssen wir eigentlich schon mit der ersten starten. Und die war auch mein erstes Rennen dieses Jahr.
Dann machen wir das wieder.
Ja, also das war im April in der Elfenbeinküste. Sind wir, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Tour du Nord oder so. Obwohl sie gar nicht im Norden war von der Elfenbeinküste. Eine Rundfahrt gefahren und ich weiß auch gar nicht mehr richtig, wie ich dazugekommen bin. Ich glaube, irgendjemand hat mich gefragt und dann haben wir so ein Team aufgestellt, zusammengewürfelt. Also es war jetzt kein wirklich existierendes Team, sondern einfach ein paar Leute aus Deutschland haben sich zusammengeschlossen, haben, ich glaube sogar, wir haben uns Equipe Suisse genannt, weil unser sportlicher Leiter ein Schweizer war. Waren wir dann einfach Team Schweiz. Haben Klamotten von Castelli gesponsert bekommen dafür und sind dann einfach hingeflogen, hatten eigentlich gar keine Ahnung, was uns erwartet. Haben so ein Roadbook gekriegt ein paar Tage vorher, wo ich schon auf den ersten Blick gesehen habe, das ist so ambitioniert, das würde selbst in Deutschland nicht hinhauen von der Organisation her. Weil da war immer geplant, dass wir jeden Tag zwei Etappen fahren. Einmal ein Rundstreckenrennen in der Stadt oder in einem größeren Ort und dann nachmittags oder ja nachmittags meistens noch eine Transferetappe von A nach B zum nächsten Ort, wo wir dann am nächsten Tag wieder ein Rundstreckenrennen
haben. Und die hätte zählen sollen als eigene Etappe oder war das quasi so neutralisiert?
Nee, als eigene Etappe. Also zwei Rennen pro Tag. Mhm. Und das über 4 Tage. Also hätten 8 Rennen ungefähr in 4 Tagen sein sollen. Und da habe ich schon gewusst, das klappt sowieso nicht. Also das war so ambitioniert aufgestellt, der ganze Zeitplan. Aber wie es dann vor Ort, wie katastrophal es dann geworden ist, das konnte keiner erahnen. Weil, also ich muss jetzt mal kurz überlegen. Wir sind am Ende, also die Rundfahrt hätte, glaube ich, 600 Kilometer sein sollen. Und wir sind 220 gefahren davon. Und von den 8 Etappen sind wir 4 gefahren und zwar nur diese Rundstreckenrennen in den Dörfern oder Städten. Und die ganzen Transferetappen von A nach B sind wir im Bus zurückgelegt. Im Endeffekt war die ganze Rundfahrt eigentlich eine Busfahrt durchs Land mit ein bisschen 1 Stunde Radfahren oder 1 Stunde Rennfahren am Tag. Weil die Etappen waren dann so 50 Kilometer im Kreis fahren. Und auch das Feld war extrem klein, das waren vielleicht 30, 40 Mann. Vom Material her waren die Fahrer leider sehr schlecht ausgerüstet, also die hatten 20 Jahre alte Fahrräder teilweise mit Gruppenmix. Also ich habe Räder gesehen, da waren alle 3 Gruppen, SRAM, Campagnolo und Shimano, an einem Rad verbaut. Der eine Hebel von SRAM, der andere von Shimano. Wild durchgemixt, 9-fach, 10-fach, 11-fach. Die Ketten durchgefahren, keine Lenkerbänder mehr dran, keine Bremsen, also an den Bremshebeln, die Gummis weg, einfach nicht mehr da. Die Sättel kaputt, gebrochene Helme sind die Leute gefahren. Es gab auch leider Stürze deswegen, wenn die angetreten haben, sind entweder die Ketten gerissen oder durchgerutscht oder Pedalplatten gebrochen, die sind aus dem Pedal gekommen und dann gab es Stürze. In jedem Sprint gab es eigentlich einen Sturz. Also das habe ich so auch noch nie erlebt, obwohl ich ja schon in Afrika und sonst überall auf der Welt, viel in Südostasien gefahren bin. Aber so schlechtes Material und dadurch auch so eine Chancenungleichheit habe ich eigentlich noch nie erlebt, weil wir waren natürlich deutlich besser ausgerüstet. Wir haben auch alles gewonnen im Endeffekt. Wir haben jede Etappe gewonnen, die Gesamtwertung. Aber das war jetzt vom sportlichen Wert her, war das also eigentlich nichts wert, würde ich sagen. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich auch nicht hingefahren.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, wir sind jetzt so direkt eingestartet. Vielleicht gibt es noch welche, die uns zuhören, die dich noch nicht kennen. Du bist jetzt früher viele, viele Jahre Straßenrennen gefahren und Rundfahrten gefahren und hast dann ab 2020 mit den Langstrecken angefangen und jetzt seitdem kombinierst du das eigentlich immer. Das heißt, du hast irgendwie nur so 1-2 Rundfahrten im Jahr und ansonsten fährst du die Ultradistanzen und bist, glaube ich, einer der letzten oder ganz, ganz wenigen, die das halt beides noch kombinieren, weil irgendwann entscheidet man sich dann meistens für entweder das eine oder das andere. Und ja, jetzt hast du halt quasi im Frühling den Saisonauftakt gehabt in Afrika. Bist du dann auch länger dort geblieben?
Also ich bin 10 Tage, 2 Wochen war ich da, weil ja direkt im Anschluss war das Unknown Race. Und ich bin dann direkt von Afrika nach Mailand geflogen und von Mailand mit dem Flixbus über Nacht nach Lucca gefahren. Dass ich dann, das Unknown Race war ein paar Tage nach dem Ende von der Rundfahrt in der Elfenbeinküste. Und das war wieder mal eine verdammt dumme Entscheidung. Letztes Jahr habe ich es ja so ähnlich gemacht. Also ich kam von 35 Grad Hitze in Afrika. Dann zu Dauerregen und 0 bis 5 Grad Temperaturen in der Toskana in Lucca. Also es war wieder mal komplett dumm eigentlich.
Und du hast in Afrika was vergessen oder was verloren oder irgendwas ist weggekommen, irgendwas ist kaputt worden, oder? Weil du warst dann in Lucca, wo wir uns getroffen haben und hast dann noch einen neuen Radlcomputer gekauft und irgendwie die Bikepacking-Tasche ist in Afrika geblieben, oder?
Nee, ich habe meine Daunenjacke verloren, irgendwo auf dem Weg zwischen Mailänder Flughafen und Lucca. Also hatte ich dann keine Daunenjacke mehr, was blöd war, weil ich habe ja im Zelt übernachtet. Ich hatte kein Hotel in Lucca, habe unter so einer Brücke im Zelt geschlafen und hatte keine Daunenjacke mehr. Und es war ja nachts schon ordentlich kalt und hat geregnet. Und sonst der Tacho. Ich habe, glaube ich, vor Afrika festgestellt, dass mein Tacho nicht mehr geht und habe mir dann von meiner Mutter zum Sebastian Sargs einen schicken lassen und der hat ihn mitgebracht nach Lucca. Und den musste ich dann am Tag vorm Rennen in Betrieb nehmen und erstmal gucken, wie der funktioniert, weil ich so ein Modell noch nie hatte. Und das hat dann auch nur so halb hingehauen im Rennen, habe ich dann gemerkt.
Ja, ich habe das Bild noch im Kopf. Bei der Registration in Lucca bist du gestanden mit diesem riesigen auffaltbaren Manual und hast versucht zu verstehen, wie der funktioniert. Ich glaube, die Beschreibung war sogar auf Französisch irgendwie.
Ja, ich glaube auch.
Aber ja, so die Basic-Funktionen, Bluetooth, Connect und so, die hat man dann irgendwie sich rauslösen können. Aber das mit den Routen überspielen, das war dann ein bisschen schwierig noch.
Ja, ich habe irgendwie eine Connection zu Komoot dann hinbekommen. Und dann konnte ich auf dem Handy auf Komoot planen. Und ich glaube, ich habe es dann tatsächlich geschafft, das auf dem Tacho aufzuladen. Also ich bin ja dann nur 12 Stunden im Rennen gefahren und bis dahin hat es schon funktioniert so einigermaßen. Außer, dass natürlich die Planung mit Komoot immer schlecht ist. Weil man ja dann wieder auf irgendwelchen Schotterwegen landet, auf so kleinen Drecksstraßen. Aber das ist dann wieder das Komoot-Problem.
Beziehungsweise das Problem vom Unknown Race.
Wollen wir darüber jetzt gleich reden oder noch über Afrika?
Bleiben wir bei Afrika. Aber ja. Es war nur so ein Einwurf. Dass
Ich kann mich erinnern, du hast mir mal geschrieben, dass es ganz heikel ist, oder wie man das Land richtig ausspricht oder wie man es richtig bezeichnet.
Ach ja, also man darf es nur Côte d'Ivoire nennen, also die französische Bezeichnung. Und wenn man im Land drin das Land irgendwie übersetzt den Namen oder anders es nennt, ist es unter Strafe verboten. Du darfst nicht sagen Elfenbeinküste oder Ivory Coast, du musst immer Côte d'Ivoire sagen. Das ist so eine eigene Regel.
Ja, also werden wir vielleicht diesen Podcast irgendwie mit einem Geoblocking versehen, damit uns da niemand zuhört. Nicht, dass du nachträglich jetzt noch Probleme kriegst.
Ja, glaube ich eigentlich nicht. Aber was das Problem war da bei der Organisation, war einfach, dass der Organisator schon über 80 Jahre alt war und alles alleine gemacht hat. Also er war der Einzige, der wusste, wie alles funktioniert, wo überhaupt die Strecken sind, wann Start sein soll. Und mit über 80 Jahren hat er das eben allein nicht mehr hinbekommen. Und jeder hat ihn immer gefragt, wo ist das, wann ist das? Und er war komplett überfordert, obwohl er das Rennen schon 30 Mal, glaube ich, veranstaltet hatte. Aber andere haben uns gesagt, so schlecht wie dieses Jahr war es noch nie. Und es war auch das letzte Mal, dass er das gemacht hat, weil es geht einfach nicht mehr. Und deswegen war es dann das reinste Chaos. Und die Startzeiten haben sich immer ewig verschoben. Wir haben stundenlang gewartet jeden Tag auf den Start. Es hieß dann irgendwie 10 Uhr morgens Start oder 9 Uhr. Und dann ist vor 12 Uhr mittags nichts passiert. Und dann sind wir halt eine Stunde Rennen gefahren auf einer improvisierten Strecke, die dann auch immer verkürzt wurde, damit es leichter ist abzusperren. Obwohl es nie wirklich abgesperrt war. Es war immer Verkehr auf der Strecke auch. Man musste da sehr aufpassen. Die ortsansässigen Leute wussten auch nichts von dem Rennen. Deswegen war die Begeisterung jetzt auch nicht so, wie man es eigentlich in Afrika kennt. Also wenig Zuschauer, weil niemand eigentlich wusste, was wir da machen. Und die Leute waren dann mehr mit sich beschäftigt und wussten gar nicht, dass wir da gerade Radrennen fahren. Und dann haben wir immer, nach diesem Rundstreckenrennen hieß es dann, diese A nach B-Etappe, starten wir jetzt erstmal mit den Bussen und dann unterwegs steigen wir irgendwo aus und fahren dann noch eine Stunde Rennen zum nächsten Ort. Und dann haben wir festgestellt, es wird bald dunkel und das geht sich nicht mehr aus. Also einmal sind wir dann sogar ausgestiegen, irgendwo in einem winzigen Ort. Und dann hieß es, ja, wir fahren jetzt noch 40, 50 Kilometer Rennen, haben die Räder ausgeladen und so angefangen umzuziehen. Dann kam ein Riesengewitter. Es hat geschüttet, gedonnert und dann hieß es, ja, wir packen alles wieder ein, wir fahren doch mit dem Bus. Und ein andermal waren wir auch kurz davor zu starten für diese A nach B-Etappe und dann hat er gemerkt, ach, in einer halben Stunde wird es dunkel. Das können wir jetzt da doch nicht mehr machen. Und nur, es ging nur so. Also Wir saßen viel, viel mehr im Bus und in so kleinen Schrottbussen, total überfüllt, wo sich viel zu viele Leute reingequetscht haben. Und wie gesagt, Rennfahren war halt so eineinhalb Stunden am Tag.
Werbung. Noch insgesamt 9 Teilnahmen am Race Across America und 4 Starts beim Transcontinental Race habe ich jetzt einen neuen Multimedia-Vortrag mit dem Titel Weiterkommen gestaltet. Ich nehme euch mit zu den längsten Radrennen der Welt, erzähle von körperlichen und mentalen Herausforderungen, schmerzhaften Rückschlägen und wunderschönen Erfolgen. Aber es geht mir vor allem darum zu sagen, wozu wir alle in der Lage sind, wenn wir uns einerseits auf ein großes Ziel mit voller Hingabe vorbereiten, aber andererseits auch mal Dinge akzeptieren, die einfach schmerzhaft und ungut sind, die wir aber leider nicht ändern können. Von Zeit zu Zeit heißt es aber auch, sich zu ändern, sich auf was Neues einzulassen, sich seinen Ängsten zu stellen, um immer wieder weiterzukommen. Wenn ihr Bock auf Radlfahren, auf Abenteuer und auf einen lustigen Abend gemeinsam mit mir habt, dann freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Am 28.01. in Potsdam, am 29.01. in Grimma, am 30.01. in Erfurt, am 31.01. in Magdeburg und am 1. Februar in Rostock. Und nach der Deutschlandtournee geht es weiter mit Pregarten in Oberösterreich am 5. Februar und dann ein richtig großer Höhepunkt, wo ich mich sehr drauf freue, bei mir zu Hause in der Steiermark in der Helmut-List-Halle in Graz am 6. Februar. Wir sehen uns.
Werbung Ende.
Ja, aber wie würde das, wenn jetzt nicht das Gewitter kommen wäre, wie würde das überhaupt funktionieren? Ich meine, du kannst ja nicht einfach irgendwo sagen, hey, hier ist der Start, oder? Ich meine, du brauchst irgendwie eine Zeitnehmung oder zumindest, dass du den Streckenverlauf weißt, weil wenn du sagst, 40 oder 50 Kilometer, das weißt du nicht mehr so genau, kannst du theoretisch nicht attackieren oder irgendwie Tempo forcieren, wenn du nicht weißt, wo das Ziel ist. Oder wie würde das theoretisch funktionieren?
Nee. Also in Afrika funktioniert das alles anders. Die Straßen meistens geht es ja eh nur geradeaus und es gibt keine großen Möglichkeiten, irgendwo abzubiegen. Also es gibt dann eine geteerte Straße von einem Ort zum nächsten. Die geht dann halt 40, 50 Kilometer geradeaus, also das ist dann kein Problem. Und der Start wird einfach improvisiert irgendwo gemacht. Und dann jetzt bei der zweiten Rundfahrt, die ich gefahren bin in Ghana, haben sie dann auch mal gesagt, wir sollen bei der einen Etappe, wo es auch von A nach B ging, irgendwie die ersten 70 Kilometer als Feld zusammenbleiben. Und dann dürfen wir erst attackieren, 20 Kilometer vom Ziel, dürfen die Attacken anfangen. Und bis dahin muss das Feld geschlossen zusammenbleiben, damit sie das mit dem Absperren oder mit dem Verkehr aufhalten und so hinkriegen, dass keiner sich verfährt. Also es wird dann alles improvisiert und dann heißt es doch irgendwann, ja, Ziel ist jetzt in 10 Kilometern. Während des Rennens manchmal wird es dann so gesagt, oder? Also man kann sich nie darauf einstellen. Und auch wenn man jetzt so eine feste Angabe hat, das Rennen ist so und so lang, das kann man nicht ernst nehmen. Das kann 20 Kilometer kürzer sein, 50 Kilometer länger. Auch wenn dann irgendwann mal ein Schild kommt, 20 Kilometer bis zum Ziel, kann sein, es ist trotzdem nur noch 10 Kilometer oder es sind noch 30. Man weiß es nie genau. Am besten ist immer wirklich auf Ortsschilder zu schauen, wo dann Distanzen draufstehen, zum Zielort sind es 50 Kilometer, darauf kann man sich dann verlassen.
Stimmen diese Verkehrsschilder?
So halbwegs, okay. Ja. Also wenn es welche gibt, so plus minus stimmen die schon, so ein paar Kilometer. Aber auf alle Angaben im Roadbook oder vom Veranstalter kann man sich weniger verlassen. Also am besten sind noch diese Verkehrsschilder, die offiziellen.
Es ist brutal, also nervlich. Ich bin grundsätzlich ruhig und geduldig. Aber wenn im Rennen nicht klar ist, wo das Ziel ist oder wie weit es noch geht oder was der, wenn keine Ahnung, bei Race Across America, wenn das Betreuerteam, weil es einfach schlechte Infos haben, sagen, hey, es sind nur mehr 300 Höhenmeter bis zur Passhöhe und in Wirklichkeit sind es 400 oder 500, das kann in der Situation einfach wirklich brutal sein.
Ja, und ich kann mich auch erinnern, ich bin mal in der Türkei gefahren, da wurde es taktisch eingesetzt vom Veranstalter. Also es sollte es pro Etappe 2 Goldsprints geben. Das heißt Sprints, wo die ersten 3 Fahrer Goldmünzen bekommen. Und es stand aber nirgendwo, wurde bekannt gegeben, wann genau die sind. Da hieß es immer, ja, das wird vorher angekündigt. Und dann sind wir halt das Rennen gefahren, dann war irgendwo ein Banner, noch 1 Kilometer bis zum Goldsprint. Dann ging es von der Hauptstraße ab in so ein Dorf, ging 3-mal um die Kurve und plötzlich war dieser Sprint da, 100 Meter nach der Kurve. Und alle Einheimischen wussten es aber, nur die ausländischen Fahrer nicht. Also die türkischen Fahrer wussten immer, wo das ist und wir Ausländer wussten es nicht. Dann haben die immer die Goldsprints gewonnen. Das wurde also taktisch eingesetzt, damit die einheimischen Fahrer das gewinnen. Und man konnte sich dann nur dran orientieren, wenn man gesehen hat, die sind jetzt alle hektisch geworden und nach vorne gefahren. Und es ist stressig geworden. Dann hat man gewusst, jetzt muss gleich was sein. Und das kann nicht mehr weit sein bis zu diesem Goldsprint. Also wird manchmal sogar taktisch eingesetzt noch vom Veranstalter. Und die Einheimischen wissen schon meistens besser Bescheid. Wer das schon mal gefahren ist oder wer sich in der Gegend auskennt, der hat dann schon einen Vorteil.
Ah, du bist schon gefahren in Burkina Faso, jetzt in Cote d'Ivoire und dann im Herbst jetzt in Ghana. Erzähl uns einmal, wie es in Ghana war.
Ja, erstmal, warum wir da hingefahren sind. Also in der Elfenbeinküste war das Team aus Ghana auch am Start. Und die haben sich auch aufgeregt über das ganze Chaos und haben gesagt, ah, das ist ja furchtbar hier, funktioniert gar nichts. Bei unserer Rundfahrt in Ghana, da ist es ganz anders. Da funktioniert alles nach Plan, es ist gut organisiert, da müsst ihr hinkommen, wir laden euch ein. Kommt unbedingt zu unserer Rundfahrt. Und da haben wir gedacht, naja gut, wenn die das sagen und die sich auch aufregen über die ganzen Verspätungen und das Chaos, kann es ja bei ihrer Rundfahrt nicht so schlimm sein. Und dann haben sie uns auch eingeladen und dann war der Termin, das war jetzt Ende Oktober, Anfang November, war auch ganz gut. Also die Saison war vorbei, es gab keine anderen Rennen. Dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir das, geben wir dem Ganzen nochmal eine Chance und sind nach Ghana geflogen. Und da hat auch von Anfang an eigentlich das Chaos, also es hat schon angefangen am ersten Tag, das Chaos. Dass nicht klar war, in welches Hotel wir müssen, und dann waren wir in dem einen Hotel, und dann wurden wir ins andere geschickt und dann gab es zu wenig Zimmer und dann waren wir in verschiedenen Hotels aufgeteilt und dann war nicht klar, wann ist der Transfer zum Start von der ersten Etappe und dann sind wir ja den Prolog, also die Rundfahrt hat begonnen mit einem Prolog über, ich glaube, 2,5 Kilometer. Und danach haben wir erstmal 2 Ruhetage gehabt.
Ist der Prolog ein Einzelzeitfahren oder einfach sowas wie ein kurzes Kriterium, Massenstart?
Nee, das waren 2,5 Kilometer Zeitfahren. Und das war in der Hauptstadt in Accra, wo auch der Flughafen ist, wo man auch ankommt. Das war ganz in Ordnung, war abgesperrt komplett. So die Startzeiten, das hat alles so halbwegs funktioniert. Aber danach, am Tag danach, hätten wir einen langen Transfer haben sollen zum Start von der ersten Etappe. Von der ersten richtigen Etappe. Und dieser Transfer, das waren eigentlich nur 150 Kilometer, hat sich über den ganzen Tag gezogen bis Mitternacht, weil wir viel zu spät losgefahren sind. Wie war denn das genau? Also es war nur Chaos. Wir wurden vom Hotel abgeholt, zum Fußballstadion gebracht, wo der Sammelpunkt war von allen Teams. Und dieser Transfer vom Hotel abgeholt zu werden, hat sich schon mal um 2-3 Stunden verschoben. Dann am Fußballstadion wurde festgestellt, es sind nicht genug Busse da und kein LKW für die Räder, weil der war zwar vor Stunden schon mal da, haben sie gesagt, wurde aber von irgendjemandem wieder weggeschickt. Und dann war kein LKW da für die Fahrräder. Und bis der dann da war, hat Stunden gedauert, bis genug Busse da waren für alle, hat Stunden gedauert. Dann sind wir losgefahren. Nach 5 Minuten ist ihnen aufgefallen, die ganzen Fahrzeuge sind nicht vollgetankt. Also, nachdem wir 3-4 Stunden am Stadion gewartet hatten, sind wir erstmal alle tanken gefahren, was wieder eine halbe Stunde gedauert hat. Und dann war es Stau in Accra, weil wir dann voll im Berufsverkehr waren abends und dann war es dunkel und dann hat sich das bis Mitternacht hingezogen, 150 Kilometer, also den ganzen Tag. Und dann sind wir irgendwann.
Und du sitzt eigentlich die ganze Zeit oder kannst dich nicht bewegen, du kannst da nicht locker irgendwie eine kleine Runde drehen zum Beine ausfahren. Du sitzt einfach dort, weißt nicht, was passiert und bist frustriert und oder belustigt oder wie auch immer.
Ja, also, ach ja, es war so, genau. Und es hieß auch der Transfer, wir fahren nur bis zu irgendeiner Brücke in den Bussen und da steigen wir aus und dann fahren wir mit dem Rad noch Rennen zu dem nächsten Ort irgendwie. Also wir hätten noch Rennen fahren sollen an dem Tag. Und dann war auch die ganze Zeit, dann wurde das Rennen immer kürzer und kürzer. Also erst hieß es, wir fahren irgendwie 100 Kilometer, dann 70, 50, weil die Zeit immer knapper wurde. Und dann nachmittags irgendwann um 15 Uhr nachmittags wurde gesagt, wir fahren kein Rennen mehr, wir fahren jetzt nur mit dem Bus dahin. Und dann haben halt die Fahrer angefangen zu trinken, also Bier zu trinken und dann hat sich jeder entspannt, weil bis dahin war immer noch Stand im Raum, wir müssen heute noch Rennen fahren. Und da muss man sich ja schon so ein bisschen auf Abruf bereithalten. Und als dann klar war, es gibt kein Rennen, dann war die Stimmung eigentlich schon gelöst und dann irgendwann, also am Anfang ist man sehr genervt und dann denkt man sich, warum funktioniert hier nichts und wann geht endlich mal was voran? Aber irgendwann kommt dann so ein Punkt, dann ist einem alles egal, dann kippt es so die Stimmung auch so in so Belustigte und es ist einfach alles wurscht irgendwie. Und ob das dann noch eine Stunde länger dauert oder zwei, das ist dann jedem egal irgendwann. Also so ein bisschen so Fatalismus macht sich dann breit. Und man kann eh nichts machen. Man muss sich dem Ganzen ergeben und es einfach hinnehmen. Und das ist ja auch so, man denkt dann, ja, wenn ich jetzt mal eine Stunde Radfahren gehe, in der Stunde sind wir immer noch hier, da wird ja nichts passieren in der Stunde. Aber du weißt es halt nicht. Es kann dann jederzeit passieren, dass einer rumläuft, Stress macht, mit der Trillerpfeife pfeift und sagt, in 5 Minuten geht's los. Also es kann auch immer ganz schnell dann passieren, dass dann doch irgendwas losgeht. Aber wann das ist, das weiß man nicht. Deswegen kann man sich auch nicht mal eine Stunde aufs Rad setzen zwischendurch. Leider.
Wie war dann der nächste Tag? Was war da geplant und was ist tatsächlich passiert?
Am nächsten Tag hätten wir in Ho, das ist in der Volta-Region, das ist eigentlich eine sehr schöne Gegend, das mit Anstiegen auch und Seen, hätten wir eigentlich schon Rennen fahren sollen, aber es wurde dann irgendwie abgesagt. Und dann sind wir halt trainieren gegangen, da sind wir so eine 100-Kilometer-Runde gefahren. Aber warum genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und dann war die erste richtige Etappe war dann nach 2 Ruhetagen, also erst am dritten Tag der Rundfahrt.
Und die hat planmäßig funktioniert?
Naja, da hieß es auch erst, ich glaube, wir fahren eine Runde und es ist so und so lang. Und dann irgendwann wurde gesagt, wir fahren einfach 40 Kilometer raus, U-Turn und 40 Kilometer wieder zurück. Und der Start hat sich auch von 10 Uhr auf, glaube ich, 13 Uhr verschoben, 13 Uhr nachmittags. Du sitzt halt dann, also du fährst dann irgendwann, du isst halt frühes Frühstück 3 Stunden vorm Start, fährst dann rechtzeitig mit dem Rad vom Hotel zum Start. Wärst dich dann da ein bisschen warm noch und wartest und denkst halt, es geht dann um 10 los. Also okay, wir dachten es nicht, wir wissen ja mittlerweile, das ist in Afrika, also 10 Uhr, wenn es heißt 10 Uhr Start, passiert vor 12 Uhr nichts. Darauf kann man sich einstellen. Also soweit waren wir dann schon im Lernprozess, dass wir das wussten. Aber man kann nicht 100% sicher sein. Es kann trotzdem sein, dass es dann relativ zeitnah losgeht. Ja, und dann sitzt man halt da rum und wartet und dann fährt man mal noch eine Runde und dann wartet man wieder und dann heißt es immer, irgendwann, ja, in 5 Minuten sharp ist Start um so und so viel Uhr. Und dann ist kurz Hektik und dann schläfst du zwar wieder ein und dann passiert doch nichts. Und dann dauert es halt nochmal eine halbe Stunde oder so. Naja, und dann sind wir halt, ja, irgendwann dann trotzdem diese 40 Kilometer einfach rausgefahren und wieder zurück. Und es war erstaunlicherweise ein ziemlicher Berg drin, was niemand wusste. Also kurz vor dem Wendepunkt war ein Anstieg so von, weiß nicht, 3-4 Kilometer, relativ steil auch, wo dann das ganze Feld zerrissen ist. Dann ging es runter zum Wendepunkt und dann diesen gleichen Anstieg von der anderen Seite wieder hoch. Also es war dann doch selektiver als gedacht, die Etappe. Und mein Teamkollege ist da der Basti Dietl, einer meiner Teamkollegen, ist da weggefahren an diesem Anstieg und hat dann die Etappe mit einem ganz guten Vorsprung gewonnen. Und dann hatten wir das gelbe, also wir haben auch schon den Prolog gewonnen gehabt, aber der hatte nicht gezählt zur Gesamtwertung. Aber dann hatten wir nach der ersten Etappe das gelbe Trikot im Team.
Gut, die Etappenplanung klingt wie die nächstjährige Tour de France, da gibt's auch. Alpe d'Huez rauf und runter und am nächsten Tag wieder rauf und runter und nochmal rauf. Also die große Kreativität ist nicht daheim bei der Etappenplanung.
Ja, und dann hat, also das hat dann so halbwegs funktioniert. Dann die zweite Etappe war auch wieder 40 Kilometer raus, Wendepunkt 40 wieder zurück, aber diesmal in die andere Richtung. Und das war dann relativ flach. Und da war das, ich glaube, da waren dann 3 Belgier vorne raus und einer davon ist übrig geblieben. Also es war ein belgisches Team auch da, ein niederländisches Kontinentalteam, wir als deutsches Team mit auch einem Österreicher dabei. Und waren das die 3 europäischen? Ja, ich glaube, das waren die 3 europäischen Teams und dann halt afrikanische Teams. Ja, da hat dann Belgier gewonnen und wir haben das gelbe Trikot aber verteidigt. Und dann die dritte Etappe ist dann wieder ausgefallen. Da war dann wieder Ruhetag und da gab es eine Exkursion zum angeblich höchsten Berg Ghanas, organisiert vom Veranstalter. Und das hatte ich vorher schon gelesen.
Wieso angeblich?
Ja, das hatte ich vorher schon gelesen. Also es gibt den Afajato Mountain, der wird überall beworben als der höchste Berg Ghanas mit 880 Meter. Offizielle Höhenangabe und überall stehen dann auch Schilder, wenn man da ankommt, unten schon und oben nochmal so wie so ein Gipfelschild. Und in Wirklichkeit ist er keine 600 Meter hoch, der Berg. Wird aber überall mit 880 Meter angepriesen. Und wenn man oben ist, sieht man auch, dass es rundherum noch höhere Berge gibt. Also es kann nicht der höchste sein. Aber jeder behauptet es und wenn es so behauptet wird, dann ist es halt so. Und die Exkursion war eigentlich ganz lustig, weil wir sind dann auch wieder natürlich viel zu spät losgefahren mit Bussen, über schlechte Straßen dahin getuckert. Hat auch 2,5 Stunden gedauert, glaube ich, im Bus. Dann als wir da angekommen sind, gab es einen tropischen Regenfall. Mussten wir auch erstmal abwarten. Und dann sind wir auf so verschlammten Wegen durch den Dschungel. Also da ging es wirklich richtig schön durch den Dschungel. Da hochgewandert. Es waren vielleicht 300 Höhenmeter auf 600 Meter. Und es war schon steil und relativ anspruchsvolles Gelände. Und da sind manche halt mit Flipflops hochgelaufen. Und okay, hoch ging ja noch, aber die mussten auch wieder runter mit Flipflops.
Also dir könnte also sowas nie passieren, oder? Dass du im schlechten Gelände mit Sandalen oder Flipflops unterwegs bist. Das ist für dich völlig undenkbar.
Ja, das ist mir natürlich auch schon passiert, der Fehler. Aber jetzt bei der Wanderung war der Vorteil, wir hatten einen Schuhsponsor und haben vorher gute Turnschuhe bekommen von Lowa. Und mit diesen Schuhen war das einwandfrei zu laufen, da war es gar kein Problem. Sonst hätte ich auch einer sein können, der mit Flipflops da hochgeht. und beim Runterlaufen dann ist auch hinter mir einer mit Flipflops runtergelaufen. Und es war so schlammig. Und es war ein Wunder, dass er niemand sich schwer verletzt hat. Und der hinter mir hat immer gerufen, oh my God, my legs are shaking. Und ist immer so rumgerutscht. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der mich mitreißt, wenn er ausrutscht. Und dass wir zusammen da irgendwie 10, 20 Meter runterrutschen. Und er hat sich immer überall festgehalten in den Bäumen und hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen gesagt. Also es war schon ein bisschen heikel, das Runterlaufen dann.
Hey, weißt du, was mich das Ganze irgendwie erinnert? Ich glaube, Flo, wir sollten über das sowieso mal eine eigene Episode machen. Kennt ihr den Barclay-Marathon, also diese Ultraläufe?
Ja, habe ich die Dokus gesehen.
Ja, da ist das Wahnsinn, mit dem Startprozedere auch so. Niemand weiß, wann der Start ist. Und irgendwann zwischen Mitternacht und Mittag. Es ist bis zum Schluss völlig geheim und dann eine Stunde vor dem Start bläst der Veranstalter in so ein Horn und dann der tatsächliche Start ist auch irgendeine beliebige Zeit, wo er sich eine Zigarette anzündet. Das ist sozusagen das Startsignal. Ja, und du weißt nicht, ob es um 3 in der Nacht ist oder um 7 in der Früh. Ja,
da gibt es ja so viele kuriose Sachen bei diesem Rennen. Der Anmeldeprozess auch, da musst du Geschenke mitbringen, ein Kennzeichen musst du mitbringen von deinem Land und jedes Jahr ein anderes Geschenk an den Veranstalter und dann musst du ja unterwegs immer Seiten aus Büchern rausreißen, die deiner Startnummer entsprechen. Du darfst kein Handy mitnehmen zur Navigation. Und dann gibt es ja verschiedene Runden, die werden dann immer einmal so rum, einmal andersrum gelaufen. Und da gibt's, das ist Wahnsinn, da gibt's so viele lustige, kleine Sachen, die das besonders machen. Ja, ich kenne das. Ich habe da schon viel drüber gesehen und gelesen.
Ja, und das Pendant dazu am Radl ist sozusagen die Tour de Ghana.
Oder generell würde ich sagen, nicht UCI-Radrennen in Westafrika, ja. Also Elfenbeinküste oder Ghana, ja, ist so ungefähr das Pendant dazu. Weil die Zeitmessung ist auch zum Beispiel, ach ja, das kommt auch noch dazu, es gab eigentlich nie Ergebnislisten. Also von manchen Etappen gab es einfach keine Ergebnislisten und wenn dann nur handgeschrieben die ersten 10, weil es gibt keine Transponder, es gibt keine richtige Zeitmessung, es wird da irgendwie ein Ergebnis gemacht, mit Hand geschrieben, mit Handy gestoppt. Beim Prolog auch haben zum Beispiel die Zeiten überhaupt nicht gestimmt. Da hatten wir auf Strava, also die Strecke war als Segment bei Strava drin. Da hat man dann gesehen, dass die Strava-Zeiten um 20, 30 Sekunden abweichen von den offiziellen Zeiten, die sie per Hand gestoppt haben. Also die Zeitmessung ist auch höchst fragwürdig. Und es kann dann auch passieren, dass der Sohn vom Veranstalter, der auch mitfährt, dass er dann im Prolog auf einmal deutlich schneller ist als seine Strava-Zeit. Also solche Sachen kommen dann auch vor.
Nach der Bergwanderung hat es dann noch Radrennen angeben oder war es das dann schon?
Ne, an dem Tag war ja Ruhetag und dann am nächsten Tag hätte wieder Ruhetag sein sollen und da haben aber wir europäischen Teams den Veranstalter überredet, dass wir einfach die erste Etappe nochmal fahren. Also die gleichen 40 Kilometer raus und rein von der ersten Etappe, dass wir das als dritte Etappe fahren, damit wir nicht den x-ten Ruhetag nacheinander haben. Und da haben sich dann auch drauf eingelassen und dann sind wir die erste Etappe quasi als dritte Etappe nochmal gefahren, identisch. Ja, und da, aber.
Und der Sohn des Veranstalters hat gewonnen.
Nee, also es wird natürlich schon getrickst. Also ich habe dann berghoch gesehen, dass wir auch wieder diesen langen Anstieg gefahren. Obwohl vorher extra nochmal gesagt wurde, es sollen alle fair fahren, es soll sich niemand am Auto festhalten. Aber natürlich habe ich dann gesehen, an dem langen Anstieg, dass die Leute sich doch am Auto festhalten. Was ein Problem bei so exotischen Rundfahrten generell ist. Also das habe ich schon überall gesehen. Teilweise in der Türkei ist es aus meiner Sicht am unfairsten, weil da steigen Leute sogar, Sprinter, die am Berg abgehängt werden, steigen in ihr Begleitfahrzeug, werden im Auto nach vorne gefahren und steigen irgendwo vorne wieder aus und steigen wieder ins Rennen ein und gewinnen dann eine Bergetappe. Teilweise mit 4000 Höhenmetern gewinnt dann ein Sprinter. Und Klinke fahren, also am Auto festhalten und Windschatten fahren, ist auch weit verbreitet. Da in Ghana jetzt habe ich es eben auch wieder gesehen. Und ja, aber gewonnen hat dann trotzdem wieder mein Teamkollege. Also das Ergebnis war, glaube ich, sogar dann relativ, die ersten 3 waren die gleichen wie auf der ersten Etappe. War wieder identisches Ergebnis. Und was noch lustig war, am ersten Tag, also bei der ersten Etappe sind wir den ersten Anstieg, weil es geht direkt 500 Meter nach dem Start, ging es hoch. sind wir dann bei der dritten Etappe diesen Anstieg neutralisiert gefahren, damit da nicht schon das Feld auseinanderfliegt. Und da hat auch einer in Neutralisation gerufen, slow down, I'm dying. Hat er bestimmt 10-mal gerufen und wir haben alle nur gelacht, weil es war jetzt wirklich nicht so schnell das Tempo. Aber ihm war es anscheinend schon zu schnell. Das fand ich schon lustig. Aber ich hatte da auf der ersten Etappe, an diesem ersten, das war nur so ein kurzer Anstieg, so 1,5 Kilometer, hatte ich auch schon ordentlich zu kämpfen, weil der sofort voll attackiert wurde. Und dann war ich sehr froh, dass wir dann beim zweiten Mal das neutralisiert gefahren sind und erst oben gestartet haben.
Wie viele Etappen hat es dann schlussendlich gegeben?
Also wir sind dann am Endeffekt wir sind dann die vierte Etappe gefahren. Das war eine A nach B Etappe, auch 80 Kilometer. Und dann noch ein Rundstrecken. Also wir sind einen Prolog gefahren, 4 80 Kilometer Etappen. Und dann am letzten Tag ein Rundstreckenrennen in Accra über, ich glaube, 60 Kilometer. Aber das hat auch wieder nicht mehr zur Gesamtwertung dazugezählt. Also zur Gesamtwertung haben nur diese 4 80 Kilometer Etappen gezählt. Und bei dem Rundstreckenrennen am Ende in Accra, also das war so, ging auch, wie lang waren da die Runde? Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind 30, 40 Runden gefahren. So eine 1,5 Kilometer Runde und ging halt auch auf der einen Seite hoch, U-Turn, auf der anderen Seite wieder runter, wieder U-Turn. Und da wurde vorher überall groß angekündigt, der Präsident kommt. Der Präsident von Accra kommt zum Zuschauen. Wurde auf Social Media angekündigt und auch von Anfang an, weil es immer das Wichtigste ist, dass am letzten Tag der Präsident kommt. Und da muss alles funktionieren und so und der Präsident kommt, macht die Siegerehrung und ganz viel los und Riesen-Event. Und dann, natürlich ist er nicht gekommen. Und dann war es auch wieder so mit dem Start. Da hieß es auch erst, die Etappe ist irgendwie 100 Kilometer. Dann haben sie gesagt, nee, 80 und die Runde ist so und so lang. Und dann, als der Start hätte sein sollen, haben sie gerade erstmal angefangen, so einen Zielbogen aufzubauen und so eine Tribüne für die Siegerehrung. Und da war auch wieder klar, es verschiebt sich alles. Und am Ende hat er dann gesehen, in 1,5 Stunden wird es dunkel, wir können nur noch 1,5 Stunden fahren. Also machen wir 60 Kilometer auf einer kurzen Strecke hoch und runter. Und das war deine letzte Etappe.
Ja, das heißt, du hast, keine Ahnung, 40 Runden oder so gehabt, das heißt 80 Mal U-Turn.
Ja, so ungefähr.
Ist auch nicht ganz ungefährlich, oder?
Ja, und in der einen Kurve lag auch noch Sand innen, da musste man immer ein bisschen außen fahren, weil innen Sand lag. Und auf der Strecke lag auch ein toter Hund, der verwest ist und total gestunken hat. Also jede Runde sind wir an so einem verwesten Kadaver vorbeigefahren. Aber für mich war das die beste Etappe, weil ich bin ja früher wahnsinnig viele Kriterien Rundstreckenrennen gefahren. Und bei den anderen vier Etappen vorher hatte ich schon so meine Probleme mit der Hitze auch oder mit diesen harten Attacken und Tempowechseln und am Berg. Aber letzte Etappe ging es relativ gut bei mir, weil ich das immer noch kann. Diese U-Turns, dieses Antreten danach. Ich weiß halt, wie ich richtig um die Kurve fahren muss, dass ich runterschalten muss davor, damit ich danach mit einem leichten Gang wieder antreten kann. Und obwohl das schon richtig schnell war, das Tempo, und die Holländer und Belgier können ja sowas auch hervorragend, die sind da schon richtig Rad drin gefahren und trotzdem bin ich gut mitgekommen. Also da kam mir wieder zugute, dass ich das eben über viele Jahre oft gemacht habe. Obwohl es ja eigentlich eine ganz andere Belastung ist, als das, was man in den Ultrarennen macht.
Okay, und dann Siegerehrung ohne Präsident,
aber mit Tribüne.
Ja. Ja, die waren dann sogar auf der Straße vor der Tribüne, weil auf der Tribüne saßen dann die Ehrenträger, also irgendwelche Offiziellen und Funktionäre. Und dann gab es irgendwie kein Licht, da haben sie mit dem Krankenwagen die Szenerie beleuchtet, so spärlich beleuchtet. Und mein Teamkollege hat dann auch die Gesamtwertung gewonnen, hat einen schönen Pokal bekommen. Und was ich noch weiß, wir mussten dann im Dunkeln zurück zum Hotel fahren. Weil wir hatten nicht damit gerechnet, dass es dunkel wird. Unser Teamauto war viel zu klein für alle. Und dann sind wir so 20 Kilometer teilweise im Stockdunkeln durch Accra zum Hotel zurückgefahren. Also auch auf Hauptstraßen, auf mehrspurigen Hauptstraßen, ohne Beleuchtung, ohne Straßenbeleuchtung, einfach im Dunkeln dann zum Hotel zurück. Ja, also die Rundfahrt insgesamt war wieder wahnsinnig chaotisch, aber diesmal nicht, würde ich sagen, also in der Elfmeinküste war es ja, weil der Veranstalter einfach zu alt war und es nicht mehr auf die Reihe gekriegt hat. Und diesmal war das Chaos mehr so durch Korruption und Inkompetenz begründet, würde ich sagen. Weil Einheimische haben uns dann gesagt, dass der Verband korrupt ist, die Funktionäre da korrupt sind, dass die Geld von den Sponsoren einsammeln, sich das dann selber einstecken und immer viel mehr Versprechen und Ankündigungen, als sie dann halten. Und zum Beispiel, wir hätten auch gut Preisgeld verdient, womit wir einen Teil der Flüge hätten finanzieren können, aber das haben wir natürlich nie gesehen. Und ja, das hat sich dann wieder in den Funktionär halt eingesteckt. So läuft es dann da.
Ach ja. Klingt irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob's also jetzt die Geschichte natürlich, wenn du sie erzählst, klingt super unterhaltsam und irgendwie zum Schmunzeln, aber so richtig lustig ist es eigentlich nicht.
Nee, also bei mir geht's ja noch. Ich habe Zeit und jetzt keine großen Verpflichtungen, aber meine Teamkollegen haben sich ja extra Urlaub dafür genommen. Also der eine hat fast seinen ganzen Jahresurlaub für diese beiden Rundfahrten geopfert. Und dann haben wir auch alles selber bezahlt. Also wir hatten jetzt keine großen Sponsoren, wir haben die Flüge selber bezahlt und vor Ort noch Ausgaben gehabt. Teilweise mussten wir auch Hotels selber bezahlen, weil die vom Veranstalter nicht bezahlt wurden. Und dann wollten die Hotels uns nicht auschecken lassen. Also einmal hat das eine Hotel, ja zum Beispiel Holländer, beim Frühstück einfach eingesperrt. Da hat sie nicht rausgelassen, bis das Hotel bezahlt war. Und der Veranstalter hat es aber nicht bezahlt. Und dann haben sie Teamfahrzeuge auch festgehalten und die durften dann nicht aus dem Hof rausfahren, haben sie das Schloss, vorne die Hofeinfahrt im Schloss zugemacht, damit da keiner rauskommt, bevor das die Rechnung bezahlt ist. Weil es waren nie Hotels bezahlt, es war nie das Benzingeld für die Begleitfahrzeuge bezahlt. Wir hatten, jedes europäische Team hatte ein Begleitfahrzeug mit einem einheimischen Fahrer. Der war nicht bezahlt, dem sein Essen, Unterkunft war nicht bezahlt, das Benzingeld nicht. Und ja, also für meine Teamkollegen, die da extra Urlaub genommen haben, für die war das schon teilweise sehr ärgerlich. Weil sie auch vom Sportlichen jetzt, also wir sind 400 Kilometer gefahren in 10 Tagen. Und das ist keine richtige Rundfahrt. Also normalerweise würde ich für sowas nicht dahin fliegen, das lohnt sich ja gar nicht. Aber wir wussten es halt vorher nicht und dann war es ja schon vom Sportlichen auch ärgerlich, dass man einfach nicht wirklich eine Rundfahrt fährt, obwohl man es so geplant hat.
Aber damit sich's lohnt, hast du noch einige Wochen Bikepacking angehängt. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem, was uns der Radl-Sepp ganz am Anfang geschrieben hat. Der wünscht sich ein paar Bikepacking-Stories. Wie hast du das dann gemacht? Hast du Ausrüstung mitgehabt? Bist du minimalistisch unterwegs gewesen? Hast du überlegt, wo es die nächsten Tage, Wochen hingeht? Oder bist du einfach quasi spontan drauf losgestartet, um das Land irgendwie zu erkunden?
Also ich hatte mir vorher schon meinen Rückflug so geplant, dass ich nach der Rundfahrt noch 2,5 Wochen Zeit habe, um Bikepacking zu machen. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob Ghana dafür geeignet ist, wo ich hinfahre, wo ich übernachte, wie ich das alles mache. Ich habe einfach nur meinen Rückflug halt 2,5 Wochen nach der Rundfahrtende gebucht und hatte dann das große Glück, dass der Fahrer von unserem Begleitfahrzeug selber auch Bikepacker ist. Also der war schon in Europa Bikepacken, der war schon in Deutschland, Österreich, Schweiz. Der macht jedes Jahr einen Ausflug nach Europa oder weltweit eigentlich und macht da auch Bikepacking. Also der kennt sich aus und auch in Ghana selber war er auch schon und hat mir dann schon gesagt, wo ich hinfahren soll, was sich lohnt, welche Gegend ich meiden soll, weil es gibt in Ghana zum Beispiel so ein Goldabbaugebiet. In Ghana leben 1 Million Menschen vom Goldabbau und viele vom illegalen Goldabbau. Und da gibt es so ein Gebiet im Südwesten, wo das eben stattfindet und das soll ich auf jeden Fall meiden, hat er gesagt, das ist ziemlich gefährlich da. Und ganz im Norden gibt es Grenzkonflikte mit Burkina Faso. Da soll ich auch nicht hin, hat er mir gesagt. Das ist auch gefährlich. Da wusste ich schon, wo ich hin kann, was ich meiden muss. Da hat er mir auch gesagt, ich soll, wenn ich ein Hotel brauche oder ein Zimmer, in Guesthouses übernachten und wie viel es kostet und was da die realistischen Preise sind. Ja, und ich hatte dabei, also Bikepacking-Taschen, Zelt hatte ich dabei, Schlafsack nicht, weil ich wusste, es ist eh warm genug, brauche ich nicht. Weil die Temperaturen waren immer so zwischen 30 und 40 Grad. Und auch nachts nie unter 20 Grad. Und ja, und dann habe ich die Ausrüstung, also mein restliches Gepäck habe ich dann in Accra bei jemandem gelassen. Ein Kumpel von unserem Fahrer, der war nicht weit weg vom Flughafen, habe ich da mein Radkarton und mein Gepäck, was ich nicht gebraucht habe, gelassen und bin dann eben mit leichtem Gepäck und Bikepacking-Ausrüstung gestartet, so 2,5 Wochen Bikepacking durch Ghana eben. Und meine Route war dann so, ich bin erstmal von Accra aus am Meer entlang ganz nach Osten gefahren, zur Grenze zu Benin. Dann bin ich hoch in den Norden gefahren, zur Grenze von Burkina Faso. Aber jetzt nicht da, wo es gefährlich ist, sondern da, wo es eben nicht so gefährlich war. Und dann bin ich auf der anderen Seite quasi im Westen wieder runtergefahren. Also einmal so eine Runde durchs ganze Land, kann man sagen.
Und wie ist es in Ghana? Also wie viel Kilometer fährst du dann ungefähr pro Tag, wenn du dann in Bikepacking-Modus wechselst? Ist es empfehlenswert? Sind Straßenverhältnisse oder Schotterstraßen irgendwie gut zum Fahren und so Verpflegung unterwegs?
Ja, also das finde ich immer das Spannende. Wenn man jetzt in so ein Land kommt wie Ghana, hat man wenig Vorstellung davor. Also ich wusste nicht, wie wirklich die Gegebenheiten da sind. Und ich finde es immer so spannend, wenn man da, also ich habe mir jetzt vorher auch nicht so viel darüber angelesen oder irgendwelche Routen gesucht, die ich fahren könnte. Und dann finde ich diesen Prozess, das selber rauszufinden, den finde ich dann so spannend. Also am Anfang mit der Währung, erstmal zu schauen, was sind realistische Preise für was? Was kostet eine Flasche Wasser? Was kostet was zu essen? Was kostet ein Zimmer für die Nacht? Dann die Straßen, habe ich bei der Rundfahrt schon gemerkt. Es gibt eben viel nicht asphaltierte Schotterstraßen oder so braune Lehm so festgefahren. Und das weiß man aber nicht. Also auch auf Google Maps Straßen, die aussehen wie Highways, können trotzdem Schotterstraßen werden. Das kann man nicht wissen vorher. Und da habe ich mir auch dann noch andere Reifen drauf gemacht. Also ich hatte dann hinten 32er Reifen mit bisschen Profil, vorne 30er Reifen. Weil mit den 25er Reifen, die ich im Rennen hatte, wusste ich, das wird nichts. Habe ich die Reifen noch vorher gewechselt. Ja, und dann bin ich einfach losgefahren und habe unterwegs so rausgefunden, zum Beispiel, dass ich kein Wasser in Flaschen kaufen darf, weil das auf Dauer zu teuer wird, wenn ich 10 Liter pro Tag brauche, sondern dass man Wasser kauft in so 500 Milliliter Plastiksäcken, was sehr günstig ist, aber was auch verträglich ist, also das ist gutes Trinkwasser, dass ich das immer kaufen muss. Und dann, wo ich Streetfood, habe ich mit dem Magen natürlich auch mir überlegt, was kann ich da essen, was nicht, weiß man ja immer nicht so richtig. Habe ich dann irgendwann rausgefunden, was gutes Streetfood ist, was ich gut essen kann. Und dieser Prozess dauert so ein paar Tage und am Anfang bin ich immer ziemlich lost, also ziemlich verloren und weiß gar nicht so richtig, wie mache ich das alles und wo fahre ich hin. Und nach ein paar Tagen ist man dann so richtig drin. Und am Ende, nach den 2,5 Wochen, habe ich dann gedacht, ah, ich kenne mich jetzt voll aus hier in Ghana. Ich könnte jetzt hier Gruppenreisen anbieten. Ich weiß genau, wie der Hase läuft. Und diesen Prozess finde ich immer sehr spannend. Also am Anfang ist es so unkomfortabel, weil man keine Ahnung hat, wie was funktioniert. Und so nach 1-2 Wochen ist man dann voll in der Komfortzone, weiß genau, ah, hier kriege ich das, da kriege ich das, so läuft es hier. Den kann ich kann Leute fragen. Und das habe ich in vielen Ländern schon so erlebt. Ich war ja schon Bikepacking überall. Und das ist immer sehr spannend. Ja, und wie viel ich am Tag gefahren bin, also meistens so 150 bis 230. Aber auch mal einen Ruhetag, wo ich nur 50, 60 gefahren bin. Und ich hatte ja keinen Stress, also ich habe mir extra Zeit gelassen, ruhig gemacht. Wenn ich an einem schönen Wasserfall war, mittags rum, bin ich da einfach über Nacht auch geblieben. Habe da einen halben Tag verbracht und erst am nächsten Morgen weitergefahren. Ich habe mir keine Tagesziele gesetzt. Ich will jetzt an dem Tag unbedingt bis da und dahin. Außer ich hatte jetzt eine Einladung, eine feste. Weil es kam natürlich auch vor, dass ich von Leuten eingeladen wurde und bei Leuten benachtet habe. Und wenn ich das aber nicht hatte, dann habe ich mir einfach treiben lassen und wie ich Lust hatte, bin ich dann gefahren.
Abgesehen von den Einladungen, hast du dann immer draußen im Zelt geschlafen und das war immer problemlos?
Ja, also ich hab mir zweimal ein Zimmer genommen, ein Guesthaus, weil ich meine Klamotten waschen musste, mal duschen musste. Ich habe, glaube ich, 4-mal bei Leuten übernachtet, wo ich eingeladen wurde und die restlichen Nächte im Zelt verbracht. Und das war eigentlich, ja, war eigentlich problemlos, außer einmal, also es war auch kein Problem, aber da habe ich, also ich achte immer darauf, wenn ich im Zelt übernachte, dass ich erst, wenn es dunkel wird, mir den Platz suche, damit mich möglichst keiner sieht, wie ich da hinfahre. Und dann das Zelt auch erst aufstelle, wenn es dunkel ist. Und manchmal bin ich dann wirklich einfach, sobald es dunkel wurde, von der Hauptstraße rechts abgebogen, 100, 200 Meter irgendwo reingefahren und habe da mein Zelt hingestellt. Und an dem einen Abend habe ich das auch wieder so gemacht. Habe so ein altes Sägewerk gefunden, was überdacht war, so ein Wellblechdach, weil es hatte auch leicht geregnet. Und hab mir den Boden da angeschaut, ob ich da das Zelt gut hinstellen kann. Wollte gerade anfangen, das Zelt aufzustellen und auf einmal stand einer mit der Machete im Dunkeln aus dem Nichts, stand neben meinem Rad und hat mich angeschaut. Also da war es wirklich schon richtig stockdunkel und ich habe nicht gesehen, wie der gekommen ist. Stand da plötzlich einfach da, mit so einer halben Meter langen Machete in der Hand und hat mich angeguckt.
Hast du da, glaube ich, Instagram-Stories gemacht, oder? Ich kann mich erinnern, das habe ich gesehen.
Ja, ich habe schon immer mal was gepostet. Und da habe ich ihn gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich da mein Zelt hinstelle für die Nacht. Und ich bin morgen früh auch gleich wieder weg, wenn es hell wird. Und dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich gedacht, ach, scheiße. Dann hat er gesagt, nee, komm mit, du kannst bei mir schlafen, ich lade dich ein. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, mache ich halt. Dann bin ich ihm hinterhergelaufen in sein Dorf. Das waren dann 500 Meter oder so. Und es war wirklich so ein kleines Dorf. Und er hat ganz einfach gewohnt auf dem Land, in so einer Wellblechhütte, einen Hof voll gehabt mit Ziegen, Schweinen, Hühnern. ein paar Kinder rumgelaufen, wie überall in Ghana. Es laufen überall kleine Kinder rum. Und dann hat er mir da so ein Zimmer zurechtgemacht. Da war es aber wahnsinnig heiß drin und stickig. Weil diese Wellblechhütten oder Wellblechzimmer, die heizen sich ja tagsüber total auf, wenn die Sonne drauf knallt. Da war auch nur ein kleines Fenster drin. Und dann habe ich so eine Picknickdecke als Matratze bekommen. Also keine wirkliche Matratze, sondern nur so eine Picknickdecke. Und dann, also es war in Ordnung auf jeden Fall. Und dann hat er mir noch was zu essen angeboten. Und zwar das Nationalgericht von Ghana quasi. Fufu heißt es. Das ist so ein Brei aus Maniok und Kochbananen. Das ist wie so roher Plätzchenteig. Und das ist so ein bisschen fermentiert auch. Also das ist so leicht säuerlich. Das kriegt man in so eine Schüssel und da ist dann so eine Soße dabei. Und dann hat er mir das gegeben und habe ich schon gesehen, in dieser Suppe und Soße schwimmt so ein Fischkopf drin mit rum. Der Schwanz von dem Fisch. Und da habe ich so angefangen zu essen und dann kam er nochmal und hat gesagt, try animal. Und hat mir so einen Hühnerfuß mit reingeschmissen in diese Suppe. Also wirklich den Fuß von einem Huhn mit Krallen dran. Und hat ganz begeistert gesagt, ich soll das probieren, try animal. Und ich wollte es natürlich nicht essen, so ein Fischkopf und so ein Hühnerfuß.
Ich denke jetzt gerade an Frutti di Mare und den Flo, seinen verhängnisvollen ja. Pizzagenuss, wenn ich an Fischkopf denke.
Ja genau, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und ich war jetzt auch nicht direkt, also ich weiß nicht, wo der Fisch herkam, ich war jetzt nicht am Meer, ich war ziemlich weit weg vom Meer. Und dann waren Hunde, sind da so Hunde rumgelaufen und dann habe ich überlegt, wie ich das hinkriege, dass ich das unauffällig einem Hund gebe, damit der das frisst und ich das nicht essen muss. Aber im Endeffekt habe ich es keinem Hund gegeben, ich habe es einfach liegen lassen, habe dieses Fufu gegessen mit der Suppe und habe die ganzen tierischen Sachen nicht angerührt und habe es ihm einfach zurückgegeben. Und er hat dann auch nichts gesagt. Ja, aber also solche Sachen erlebt man dann halt auch. Und dann, die Nacht war aber sehr kurz, also erstmal war es wahnsinnig heiß und stickig in diesem Zimmer. Dann gab es natürlich Mücken, viele, obwohl ich mich eingesprüht hatte mit Insektenspray, waren natürlich trotzdem Mücken überall. Und ab 5 Uhr morgens ging ein Radau los, die Hähne haben gekräht, die Tiere alle einen Lärm gemacht, die ersten Menschen aufgestanden, Lärm gemacht. Und da war die Nacht halt um 5 Uhr morgens vorbei dann.
Wie sind das eigentlich sprachlich? Wie kommunizierst du mit den Einheimischen dort? Englisch, Deutsch, ja, also, Französisch?
Nee, Ghana ist englischsprachig.
Okay.
Also es hat zwar, es gibt wahnsinnig viele Dialekte in den Regionen, aber fast jeder spricht Englisch, mal besser, mal schlechter. Aber Englisch ist eigentlich schon so die Hauptsprache. Und auf dem Dorf, die Leute sprechen jetzt so rudimentäres Englisch. In der Stadt, die sprechen schon ziemlich gut Englisch. Das war der Vorteil gegenüber Elfenbeinküste, was Französisch ist. Also da kam man mit Englisch nicht so weit, da war Französisch schon die Sprache. Aber Ghana ist Englisch, ist gut möglich. Ja. Aber was der Nachteil wieder ist dann, in der Elfenbeinküste gibt es überall wahnsinnig gute französische Bäckereien, wo es Baguette gibt, süße Teilchen, eben Croissants und solche Sachen. Und das gibt's in Ghana gar nicht. Also die haben überhaupt keine Backkultur. Ich habe keine Bäckerei gefunden, die gutes Brot oder Brötchen oder irgendwas verkauft. Das war schade. Diese Bäckereien hätte ich mir gewünscht.
Aber das ist schon ein sehr deutscher Einwand.
Ja, aber weil ich halt verwöhnt war von der Elfenbeinküste. Also da waren wir mehrmals am Tag bei diesen Bäckereien zum Frühstück und dann nochmal zwischendurch, weil das eben wirklich gutes französisches Gebäck war. Dann habe ich gedacht, in Ghana ist es auch so, aber dann habe ich leider festgestellt, gab es da gar nicht. Haben sich überhaupt nicht das abgeguckt von ihrem Nachbarland.
Und ich meine, das ist jetzt nicht so relevant zum Radlfahren, aber Flo, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, wie du in Ruanda warst, du warst überrascht vom Mobilfunknetz. Also du hast fast überall Empfang gehabt, wirklich gute Verbindungen und man hört da immer, dass in Deutschland eigentlich das schlimmste Telefonnetz gibt überhaupt. Wie ist da der Vergleich Deutschland-Ghana?
Ja, also Internet ist natürlich viel billiger. So eine SIM-Karte, die kostet ein paar Euro und hält ewig. Das Datenvolumen, was man da hat. Aber ich hatte schon öfter auch Nächte, wo ich, oder am Abend, wo ich keinen Empfang hatte. Wenn ich irgendwo, ich war mal ganz im Norden, ist im Nationalpark, da gab es keinen Empfang. Deswegen habe ich auch nicht jeden Tag was gepostet, weil ich hatte Tage, wo ich keinen Empfang hatte. Also, das ist ungefähr wie in Deutschland. Und auch, diese ganze Rundfahrt hat mich auch sehr an die Deutsche Bahn erinnert. Ich fahre ja viel mit der Deutschen Bahn und da ist es ja auch so. Du wartest stundenlang, du weißt nicht, ob ein Zug kommt oder nicht, wo der aufhört, ob du zu deinem Ziel kommst, von welchem Gleis der fährt, da gibt es spontane Änderungen. Also eigentlich ist viel mit der Deutschen Bahn fahren, ist eine super Vorbereitung für Rundfahrten in Afrika.
Herrlich.
Das kann man schon sagen.
Wir sprechen in dem Podcast ja auch viel über Bikepacking-Setup. Und wenn du Bikepacken bist, dann darf eins natürlich nie fehlen, die Taucherbrille. Du bist ein passionierter Schnorchler. Hast du in Ghana auch ein paar Tage am und im Meer verbracht?
Ja, also ich war am Anfang ja mehr unterwegs und auch am Ende wieder. An der Goldküste war ich an wunderschönen Stränden, also das sind wunderschöne, breite Sandstrände und da ist nichts los. Das sind vielleicht 3 deutsche Touristen noch, weil deutsche Touristen gibt es ja überall. Aber sonst ist da wirklich niemand und ja, es ist wunderschön. Aber ich hatte meine Taucherbrille, also ich hatte sie bei dem Trip dabei, aber ich habe sie dann in Accra gelassen und nicht mit zum Bikepacking genommen, weil ich gesehen habe, beim Schnorcheln wird es wahrscheinlich nichts. Obwohl man sogar Wale irgendwo sehen kann und Delfine, aber nur zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten. Und ich habe auch dann gesehen, als ich an den Stränden war, es geht da sehr flach rein, es sind relativ hohe Wellen. Also zum Surfen ist es geeignet, aber zum Schnorcheln eher nicht so.
Ja, wenn
ich
hab du
die
jetzt,
dann auch nicht vermisst.
Wenn du jetzt irgendwie Wale schauen willst, wirst du das nicht mit der Schnorchelbrille oder mit der Taucherbrille machen, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht. Da muss man so einen offiziellen Trip buchen und dann kriegt man sowieso die ganze Ausrüstung. Aber ich habe dann gesehen, dass Einheimische da aus dem Meer schon auch große Fische rausziehen, Meeresschildkröten, direkt also aus so Netzen, die sie am Strand auslegen und das dann auf den Strand raufziehen. So ein Meeresgetier.
Du hast über das Rennen auch auf Radsport News Berichte geschrieben, die kann man noch nachlesen. Da kommen wir wieder zurück zum Rennen. Du bist dann zwischen den 2 Afrika-Rennen, Etappenrennen, auch in Europa ein paar Bikepacking oder Ultra-Rennen. So, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ultra-Rennen gefahren.
Unsupported.
Unsupported Ultra-Rennen. So, jetzt haben wir es.
Als ob wir nie darüber reden würden, Flo, gell? Dass wir vergessen, ja. wie der Sport heißt eigentlich.
Also ich bin bei 7 Stück gestartet. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, wie viele es genau waren. Und 1 bin ich nicht durchgefahren, aber 6 bin ich durchgefahren.
Ja, lass uns einmal in einem Schnelldurchlauf bitte ein bisschen, oder nimm uns mit. Also vom Unknown Race haben wir voriges Jahr eh schon ausführlich quasi berichtet. Und da bist du ausgestiegen bei Schneeregen und irgendwie Starkregen und Hagel, wo eigentlich viele, viele fast ausgestiegen wären. Ein paar sind ausgestiegen, ein paar haben sich durchkämpft. Und dann waren ein paar Rennen in Deutschland, oder?
Ja, genau. Dann bin ich Race Across East Germany gefahren. Neues Rennen vom gleichen Veranstalter wie rund um Sachsen, wo ich schon 2-mal gefahren war. Und da ging es am 1. Mai in Rügen los, am Kap Arkona, also ganz im Norden von Deutschland.
Da habe ich mir nämlich gedacht, gell, Robert Müller, ich habe deine Instagram-Stories gesehen und ich habe schon wieder so Strandfotos gemacht. Das gibt's ja nicht. Jetzt war er gerade in Afrika. Der soll doch jetzt einmal ordentlich Rennen fahren und jetzt postet er wieder so Urlaubsfotos vom Strand. Dabei war das quasi am Start in Rügen.
Ja, genau, da hatte ich nämlich die Nacht vorm Rennen einfach in Rügen am Strand geschlafen, also direkt am Kap Arkona an der Steilküste, unten am Strand eben übernachtet und am nächsten Tag dann am 1. Mai gestartet zum Rennen. Und das waren 1150 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter. Und das Besondere bei dem Rennen ist, es ist zweigeteilt. Also die ersten 650 Kilometer sind flach und da gibt es eigentlich als Schwierigkeiten nur Kopfsteinpflaster und Wind. Und dann diese 10.000 Höhenmeter kommen auf den zweiten 500 Kilometern geballt. Weil dann fährt man durch den Thüringer Wald, durchs Erzgebirge und zieht es auf den Fichtelberg in Sachsen. Also auf 1.150 Meter Höhe ungefähr.
Klassisch
also
Bergankunft eigentlich, oder?
Bergankunft, ja. Genau. Ja. Und bei dem Rennen war das Tolle, das Wetter war super. Also es war wunderschön, schönes Frühsommerwetter, warm, auch nachts echt warm. Und die zweite Nacht ging dann durch mein Trainingsgebiet. Im Thüringer Wald eben, von Oberhof über Neuhaus am Rennweg bis nach Sachsen. Das kenne ich alles ziemlich gut, da fahre ich oft trainieren. Da waren auch ein paar Leute dann, die mich angefeuert haben. Und dann hatte ich nur das Problem, beim letzten Checkpoint war ich zu früh. Und also, weil es gibt ja oft bei dem Rennen, ich glaube, es gab 4 Checkpoints, wo man Sachen hinterlegen konnte, Beutel abgeben konnte. Beim letzten Checkpoint war mein Beutel noch nicht da, weil ich zu früh war. Und dann hatte ich nicht mehr genug Verpflegung bis zum Ziel und bin am Schluss ziemlich in Hungerast gefahren. Also auf dem Fichtelberg hoch war ich wirklich ziemlich leer und knapp vom Hungerast und habe mich dann noch gerade so hoch gerettet und habe dann aber gleich Frühstück, weil ich war dann früh, so 8, 9 Uhr war ich oben, nach ungefähr 48 Stunden und habe dann da Frühstück bekommen oben auf dem Fichtelberghaus mit dem Veranstalter zusammen Frühstück gegessen und dann war es wieder in Ordnung.
Das war auch ein Duell, oder wie du es schon mal gehabt hast, mit Konrad Pfützner?
Ja, genau.
Wieder sehr knapp.
Also der Konrad ist hinter mir, also da gibt es Einzelstarts auch, jeder hat so einen Einzelstart und der ist hinter mir gestartet, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so. Hab mich dann relativ schnell auch eingeholt im Flachen. Mit einem wahnsinnigen Tempo ist er mir vorbeigeheizt und er setzt auch sehr auf Aero, also der fährt dann mit Scheibe hinten, mit Aerohelm, mit Einteiler, alles sehr optimiert auf Aerodynamik und er ist generell sehr professionell. Er hat einen Trainer, er hat alles ausgerechnet, wie viel Watt er, also er hat sogar vorher noch einen Leistungstest gemacht, eine Spiroergometrie, um genau zu wissen, wie viel Kohlenhydrate verbraucht er, bei welcher Leistung, wie viel muss er zuführen, dass er die Leistung aufrechterhalten kann. Also es ist wahnsinnig professionell angegangen, hatte auch einen ganz ausgeklügelten Zeitplan, wann er wo sein will, wie schnell er fährt, wie viel er aufnehmen muss und so weiter. Und ist da eben mit einem wahnsinnigen Tempo an mir vorbeigefahren, habe ich schon gedacht, boah, das wird verdammt hart, gegen den zu bestehen. Und dann sind wir auf den Brocken gefahren, am zweiten Tag irgendwann, und das ist ja eine Sackgasse, also im Harz auf dem Brocken, auf auch 1000 irgendwas Meter hoch. Und da fährt man dann 10 Kilometer hoch und wieder runter. Und da kam er mir dann, als ich hochgefahren bin, entgegen. Und da habe ich gesehen, der Abstand ist so eine halbe Stunde oder so. Aber er sah verdammt gut aus. Und dann habe ich mich sehr gewundert, nach dem Checkpoint beim Kiffhäuser bei Erfurt, sehe ich ihn auf einmal an so einem Kopfsteinpflasteranstieg vor mir, wie er vom Rad absteigt und ein Auto da ist. Und er steigt in das Auto ein. Und ich frage ihn noch, was ist los? Und er sagt, ich höre auf, ich bin raus. Also er war noch in Führung vor mir und hat dann direkt vor mir an diesem Anstieg quasi aufgegeben. Weil er hatte so ein Mediateam dabei, die ihn, glaube ich, ein bisschen fotografiert haben. Und die waren dann relativ schnell zur Stelle und dann ist er bei denen eingestiegen und hat aufgehört, weil, ich glaube, weil er sich falsch ernährt hatte oder irgendwie diese Pacing-Strategie nicht aufrechterhalten konnte und gedacht hat, er kann so nicht mehr gewinnen, hat er dann halt aufgehört. Und dann war ich schon in Führung und hatte jetzt keinen großen Stress mehr. Der zweite Fahrer war dann, ich weiß nicht, wie weit hinter mir, da war dann schon ein Abstand. Und dann habe ich das halt schon relativ souverän gewonnen. Obwohl dann der Bernhard Steinberger kam, glaube ich, so 2 Stunden nach mir ins Ziel, 2-3 Stunden. Aber der war supported unterwegs, weil beim Rennen gab es unsupported und supported. Gleichzeitig im gleichen Rennen und der Bernhard Steinberger, der Bruder vom Rainer Steinberger, war eben mit Begleitcrew unterwegs, war aber trotzdem 2-3 Stunden hinter mir.
Ja, geniales Resultat. Und ja, also wir haben immer wieder Gesprächspartner und wir sind selbst ja immer so zwischen den Welten unterwegs, so manchmal unbekümmert drauf los, ist faszinierend, wenn Leute so drauf sind, hat Vorteile, Nachteile vielleicht auch, aber auch wenn man alles perfekt plant oder versucht, alles perfekt zu planen, ist es keine Garantie, dass es auch tatsächlich aufgeht. Ne? Weil wenn du sehr, sehr lange an einem Plan festhaltest und vielleicht nicht früh genug merkst, dass es ein bisschen in die falsche Richtung geht oder dass Warnsignale vom Körper du vielleicht nicht akzeptieren willst, weil du hast ja den Plan und du bleibst fix dabei, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen irgendwie.
Ja, und der Konrad hatte mich ja im Jahr davor bei Rund um Sachsen souverän geschlagen. Also da ist sein Plan voll aufgegangen und da ist er wahnsinnig stark gefahren und hat mich da echt ziemlich alt aussehen lassen. Und dieses Jahr ist er bei Rund um Sachsen Supported Europameisterschaft. Und da wird er auch wieder am Start sein, zusammen mit dem Lukas Kaufmann und einigen anderen starken Leuten. Also da wird es richtig abgehen.
Sebastian Mayer hat sich angekündigt, was ich gesehen habe.
Ja, genau. Also ich werde nicht fahren, weil ich will nicht mehr supported fahren und es ist doch ziemlich zeitverlastig. Du musst viel auf dem Zeitfahrrad fahren, musst da drauf trainieren, das alles abstimmen, optimieren. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen werde ich da nicht fahren dieses Jahr.
Und rund um Sachsen bist du aber letztes Jahr schon auch gefahren, oder? Wieder unsupported.
Ja, letzten 2 Jahre.
Ja, genau.
Also im ersten Jahr hatte ich es gewonnen und letztes Jahr war ich dann eben nur 2. in dem Konrad.
Also Konrad hat quasi wieder zurückgeschlagen nach dem East Germany.
Nee, das war letztes Jahr. Also vorletztes Jahr. Jetzt, ich bin noch im alten Jahr. Also 2024 hat er rund um Sachsen gewonnen gegen mich und 2025 bei East Germany ist er dann ausgestiegen und 2026 startet er wieder bei der EM.
Und 2025 rund um Sachsen?
Da bin ich nicht gefahren, aber ich glaube, er hat auch wieder gewonnen.
Ah ja, okay.
Ich denke schon.
Okay, da warst du nicht dabei.
Ich weiß, ah, da war ich nicht dabei, ja. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen.
Der Flo ist schon komplett ausgestiegen.
Ich habe mich ausgeklinkt.
Ich komme mit den Jahren noch ein bisschen durcheinander. Ich bin noch eigentlich im alten Jahr. Ja, und dann bin ich, wollen wir zum nächsten Rennen gleich?
Ja, oder? Genau, du bist da zweimal Racker gefahren, vielleicht das nur kurz, weil da haben wir eh sehr viel drüber berichtet und wir haben beide richtigerweise erraten, was dir am Kühltai passiert ist. Wie wir dich beim Dotwatchen gesehen haben, wie du am Kühltai eingekehrt bist, ja, kurz nachdem es finster geworden ist und erst in der Früh weitergefahren bist, da haben wir beide den Verdacht gehegt, dass dir das Licht eingegangen ist.
Ja, das war dann das zweite Racker. Also das erste war Nord-Süd, dieses letztes
Race
Jahr.
Race Across Austria, Nord-Süd, Start in Linz. Ja.
Start und Ziel in Linz, genau. Bis zum nördlichsten Punkt, wieder zurück nach Linz, dann bis zum südlichsten Punkt und wieder zurück nach Linz. Da war ich Zweiter und dann bin ich, das war dann zwei Monate später ungefähr, Racker Ost-West gefahren von, wie heißt es da?
Nickelsdorf
nach Feldkirchen. Genau, und da waren auch wieder sehr starke Leute am Start. Der Nils Oyen, der das Mittelgebirge-Klasse gewonnen hatte, wo ich auch gestartet war. Und der Stefan Fettes als unsupported Europameister. Und noch der Nikolas Lindert. Also waren eigentlich vier wirklich gute Leute am Start. Und dann hat es am zweiten Tag angefangen zu regnen. Und dann der Stefan Fettes und der Nikolas Lindert sind dann ausgestiegen wegen Regen und schlechtem Wetter und so. Und dann waren quasi nur noch der Nils und ich übrig, die sich gebettelt haben um den Sieg. Und in der zweiten Nacht ist mir dann im Anstieg zum Kühtai, habe ich vorher schon gemerkt, dass ich mein Licht nicht mehr aufladen kann, weil irgendwie Wasser reingekommen ist oder im Endeffekt lag es wahrscheinlich an dem Kabel, an dem USB-Aufladekabel, weil ich konnte weder meine Stirnlampe noch mein Licht noch mein Handy nichts mehr aufladen. Mit diesem Kabel.
Wie ist das mit Ersatzlicht? Du hast zwei Lichter dabei gehabt, oder? Und beide waren dann schon zu schwach oder fast leer.
Ja, beide waren leer und beide waren mit dem gleichen Kabel aufzuladen und ich hatte kein Ersatzkabel dabei. Und dann bin ich, was auch noch lustig war, unten am Kühtai hat die Elena Roch hat da auf mich gewartet. Da habe ich kurz angehalten, mit ihr gesprochen. Habe ich ihr das schon erzählt, dass ich nicht mehr aufladen kann und nicht weiß, wie ich oben dann, also dass ich natürlich noch bis hoch komme, weil berghoch ist man langsam, da ist kein Verkehr, es war mitten in der Nacht, auch so Mitternacht rum. Kann man auch ohne Licht hochfahren, aber für die Abfahrt brauchst du dann Licht. Dann habe ich noch so im Scherz gesagt, naja, ich bin hier die Abfahrt schon so oft gefahren, ich kenne die, ich kann da auch ohne Licht runterfahren. Und da hat sie mir von ihrem Sturz erzählt, beim Race Around Austria letztes Jahr, wo sie in der Abfahrt auch gestürzt ist, weil sie irgendeinen Hubbel auf der Straße übersehen hat und hat mich da gewarnt, dass sie das nicht auf die leichte Schulter nehmen soll. Und als ich dann ohne Licht oben angekommen bin, war mir auch klar, also es hat geregnet, es war stockdunkel, dass ich ohne Licht nicht runterfahren kann. Es geht einfach nicht. Und da war es dann so 1 Uhr nachts, ich hatte keine Möglichkeit, ein Kabel zu kaufen oder ein Licht zu organisieren oder irgendwas. Und dann war mir klar, ich muss jetzt warten, bis es hell wird. Und ich hatte oben die Nils getroffen, wir waren zeitgleich oben. Der war aber eine Stunde nach mir gestartet, also ich war eine Stunde in Führung. Und er war aber gut ausgerüstet, ist dann weitergefahren und ich musste dann oben eben warten, bis es hell wurde. Und habe dann zum Glück in der Tourismusinformation eine offene Tür gefunden, wo ich mich dann in den Vorraum legen konnte, weil ich hatte auch nichts dabei, um zu übernachten. Ich wollte es ja ohne Schlaf durchfahren. Ich hatte keine richtige Jacke dabei, kein Schlafsack, nichts. Und habe mich dann in die Rettungsdecke eingewickelt, in den Vorraum von der Tourismusinformation gelegt, auf so kalten Boden. Und dann von 1 Uhr bis im Endeffekt 8 Uhr morgens da ausgeharrt, so halb geschlafen, halb nicht. Und es wurde zwar 6.30 Uhr wieder hell, aber ich war dann so unmotiviert, weil ich ja wusste, der Sieg ist weg, ich habe wahnsinnig viel Zeit verloren. Es war kalt, es hat immer noch geregnet, es waren so 6, 7 Grad Dauerregen. Und dann von 2000 Meter da erstmal 1000 Höhenmeter runterfahren, war ich so unmotiviert, dass ich dann von 6.30 Uhr bis 8 Uhr gebraucht habe, um die Motivation zu finden, weiterzufahren. Und ja, das ist mir dann sehr schwer gefallen, dann bin ich halt noch fertig gefahren.
Ich habe das beim Zuschauen mir gedacht, ich habe irgendwie beobachtet, wo du bist und wie lange du stehst und habe gedacht, okay, wenn du jetzt wirklich ein technisches Problem hast, eigentlich könntest du schon längst wieder am Radl sitzen, wenn es hell genug ist und dann haben wir kurz ein bisschen Sorgen gemacht, so vielleicht steigst du doch aus, vielleicht hast du doch körperlich ein Problem, aber jetzt verstehe ich und ich habe mir das damals schon gedacht, eigentlich so fertig zu fahren, wenn Aussicht auf die gute Platzierung weg ist und du weit hinten bist und da ist die Motivation und ja, den Antrieb wiederzufinden, echt schwierig.
Ja, also was mich da motiviert hat, ich habe dann andere Leute gesehen. Ich lag dann immer noch da in der Tourismusinformation und habe draußen vor der Straße andere Leute vorbeifahren sehen. Weil es gibt ja verschiedene Streckenlängen und es gibt ja die Adventure, die schon einen Tag vorher starten. Und da sind dann andere eben auch vorbeigefahren. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn die alle fahren, dann muss ich jetzt auch wieder raus und weiterfahren, trotz Regen und Kälte. Und das hat mich dann motiviert, überhaupt wieder weiterzufahren. Weil eigentlich wollte ich so lange warten, bis es aufhört zu regnen. Aber dann hätte ich, glaube ich, lang warten können. Und dann bin ich halt noch die letzten, ich weiß gar nicht mehr, wie weit es dann noch war, 150 oder so bis ins Ziel, fertig gefahren und bin erstaunlicherweise noch Zweiter geworden. Zwar mit großem Abstand nach vorne, aber immerhin noch Zweiter.
Ja. Aber dieses Jahr war ja beim Race Across Austria die Originalstrecke inklusive Großglockner.
Ja, genau.
Um welche Zeit warst du am Glockner? Und wie war diese Überfahrt?
Ah, wann war denn das? So später Vormittag, glaube ich. Und das Problem war, es war wahnsinnig windig da oben. Also Regen war bei mir nur leichter Regen. Den Fahrer später hatten auch richtig Regen. Aber wir alle hatten wahnsinnigen Sturm. Und teilweise sind Leute gelaufen, auch bergunter. Es gibt ja diese Zwischenabfahrt da vom Hochtor Richtung Edelweißspitze. Wir mussten auch bis zur Edelweißspitze, bis ganz hoch. Die Kopfsteinpflasterstraße da. Und da war so ein Wind von der Seite, hat es da so reingeblasen, dass es einen wirklich manchmal den Lenker so versetzt hat und man musste wirklich sich enorm konzentrieren, den Lenker festhalten. Und manche sind da auch gelaufen, weil es war echt gefährlich. Gerade wenn man noch vorne am Lenker so eine Lenkertasche hat, so eine Aerotasche, wo der Wind nochmal richtig reinfahren kann. Ja, also das war echt haarig teilweise mit dem Wind. Aber der Regen kam bei mir dann zum Glück erst, als ich wieder unten war, hat der Regen dann angefangen. Nach der Abfahrt quasi. Aber wir sind dann ja Küter hat es dann sehr geregnet und dann später kam noch Hahnenjoch, da hat es auch geregnet. Und dann hat es ziemlich bis zum Ziel ziemlich durchgeregnet.
Ja, es ist bei Unsupported-Rennen immer sehr, sehr frustrierend teilweise oder einfach wirklich hart, wenn es dann so viel schlechtes Wetter hat und so regnet und so kalt ist in den Bergen. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied zu Rennen, wo du mit Begleitteam unterwegs bist und halt dann eine Softshell-Jacke, eine Regenjacke oder eine Jacke zum Wechseln dabei hast.
Ja, das ist leider so.
Hm. Du hast dann noch zwei Rennen gemacht, die neu für dich oder eigentlich generell neu waren.
Mhm. Also ich bin aber vor diesen beiden Race Across Austria noch das Mittelgebirge-Klassik gefahren. Und das ist eigentlich, zum Erzählen würde ich sogar sagen, das interessanteste Rennen, weil da so viel schiefgelaufen ist. Also ich bin ja...
Das nicht das erste Mal bei dir, also mit dem Rennen hast du eine Rechnung offen. Und also ganz nur kurz für die, die es nicht kennen, also das ist inzwischen schon wirklich echt etabliert im Unsupported Ultra Rennkalender. Hat sehr viel Prestige, das sind immer, also wunderbare Strecke, super Organisation und immer super Starterfeld. Das nur so nebenbei und jetzt erzähl du von deinem Versuch.
Ja, ich bin davor vor 2 Jahren schon mal gestartet und musste in Führung liegend aufgeben, weil mir der Schaltzug gerissen war. Oder nee, eine Hülle vom Schaltkabel. Dann ist die ganze Schaltzug-Außenhülle in den Rahmen gerutscht und ich konnte nicht mehr schalten hinten. Und das war Sonntagabend, da musste ich warten, bis Montagmorgen die Radläden aufmachen, um das zu reparieren. Und habe so viel Zeit verloren, dass ich dann aufgegeben habe. Und dann bin ich es ein Jahr nicht gefahren und dann habe ich dieses Jahr oder 2025 einen zweiten Versuch gestartet. Bin dann gut gestartet, aber nach 20 Kilometern habe ich einen Platten gehabt vorne. Und dann fing das Drama eigentlich an. Also dann habe ich den halt gewechselt, den Schlauch gewechselt und habe aber den Reifen nicht richtig auf die Felge bekommen, weil ich dann da vor Ort beim Wechseln festgestellt habe, ich habe einen Tubeless Ready Reifen drauf, den ich aber mit Schlauch gefahren bin. Ich sag's mal von Schwalbe.
Und der geht wahrscheinlich extrem schwer, oder? Über die Felge.
Ja, und der ist nicht... Also ich habe den schon montiert bekommen, aber der ist nicht eingerastet in die Felge. Die müssen ja dann diese Tubeless-Reifen quasi so einrasten. Das macht dann so einen Plop auch. Und der lief dann total unten rund und hatte so einen Höhenschlag. Weil ich habe nicht genug Druck drauf bekommen, dass der richtig in die Felge einrastet. Und dann bin ich so erstmal weitergefahren, was total beschissen war, weil der Lenker dann immer so gehoppelt hat. Und in den Abfahrten natürlich ist es extrem beschissen, weil da war ein richtig, richtig ordentlicher Höhenschlag drin. Und dann habe ich an verschiedenen Tankstellen versucht, mit Adapter genug Druck drauf zu kriegen, dass der so reinploppt und einrastet. Habe das aber nicht geschafft. Bis dann nach abends irgendwann auf einem Berg im Schwarzwald der Veranstalter stand mit dem Wohnmobil und die hat eine Standpumpe und Seifenlauge, weil das ging, mit der Standpumpe allein haben wir es auch nicht geschafft, mit vereinten Kräften, sondern ich musste den Reifen dann wirklich einseifen mit Duschgel, dass der flutscht und dann mit der Standpumpe richtig viel Druck drauf, damit der einrastet. Und das hat mich auch dann nochmal ewig Zeit gekostet, dann habe ich das aber irgendwann geschafft und dann ist es wieder gelaufen. Dann habe ich gedacht, geil, jetzt bin ich wieder im Rennen, weil bis dahin bin ich so unmotiviert rumgefahren, war auch, ich weiß nicht an welcher Stelle, aber irgendwie, also nicht an erster Stelle auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, geil, jetzt läuft's wieder, jetzt bin ich wieder im Rennen. Aber ich darf jetzt keinen Platten mehr fahren, weil dann habe ich das Problem ja wieder. Und dann 100 Kilometer später, mittlerweile war es, glaube ich, 2 Uhr nachts in der Schweiz irgendwo. Es hat mittlerweile auch wieder geregnet, war kalt, Dauerregen. Bin ich nachts in einem Schweizer Dorf, hat auf einmal rechts neben der Straße so ein Radweg angefangen. So rot markiert, farblich abgesetzt von der Straße. Und ich wollte mit dem Rad, mit dem Lenker nur so rüberschwenken, um da drauf zu kommen. Und habe im letzten Moment gesehen, dass da noch so ein Bordstein dazwischen war, zwischen Fahrbahn und Radweg. So ein wenige Zentimeter hoher Bordstein, so 2-3 Zentimeter, den ich mit der verschmierten Brille im Regen nachts nicht gesehen hatte. Dann bin ich da mit dem Vorderrad ran, über den Lenker geflogen, habe mir die Hüfte aufgeschürft, Knie, Schulter, die üblichen Verletzungen. Schaltwerk ein bisschen verbogen, habe ich das Rad so zurechtgebogen, bin aufgestiegen, habe gedacht, naja, fahre jetzt trotzdem weiter. Habe dann gemerkt, vorne wieder platt. Und in dem Moment habe ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich wieder den Schlauch wechseln, dann habe ich wieder das Problem. Und dann habe ich mich da in so eine Bushaltestelle gesetzt, habe das eben wieder den Schlauch gewechselt, wieder montiert und hatte das gleiche Problem wieder, dass der nicht eingerastet ist und dass ich diesen Höhenschlag hatte. Und während ich da saß, ist der Nils Orient vorbeigefahren an der Bushaltestelle und das war der spätere Sieger, der hat das Rennen dann gewonnen. Und ich saß halt da in der Bushaltestelle mit Sturzverletzungen, mit defekten Schlauch und er ist da vorbeigefahren und da in dem Moment habe ich auch gedacht, soll ich jetzt überhaupt weiterfahren oder lasse ich es jetzt einfach? Da war ich auch sehr unmotiviert. Aber nachts um 2, ich war nass und kalt, habe gefroren. Ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl. Also ich konnte, wenn ich aufgegeben hätte, hätte sich nichts verändert. Ne? Also ich musste weiterfahren. Dass ich auch wieder warm wäre, das war eigentlich die einzige Möglichkeit.
Wie hast du den Reifen wieder repariert?
Ja, ich habe dann halt einen neuen Schlauch reingemacht. Ich hatte noch einen.
Hat es dann mit dem Reifen besser funktioniert, dass er einrastet? Nee,
der ist wieder nicht eingerastet und ich hatte wieder diesen Höhenschlag.
Hey, das ist für mich eigentlich der Grund oder die größte Angst, die ich habe bei Tubeless, weil es immer heißt, okay, startest Tubeless, die Dichtmilch, alles super und wenn es überhaupt nicht mehr geht oder wenn es dann gröberen Defekt hast, dann zieht man halt einen Schlauch ein. Aber genau das ist halt das, wovor ich Angst habe, warum ich weiterhin mit Schlauch fahre, weil du halt einfach den Druck brauchst, damit der Tubeless-Reifen einrostet und es geht bei gewissen Schlauch- und Felgenkombinationen halt echt schwer.
Genau, also du brauchst den Druck und du musst eigentlich den Reifen einseifen, damit der flutscht. Es gibt da auch extra so Mittel, so Fluid-Flutschzeug, aber du kannst mit Seife oder Duschgel das auch machen. Und manche kriegst du wirklich nur mit viel Druck und so eine Seifenlösung da drauf.
Und manche... du brauchst den ganzen Druck auf einmal. Also es hilft ja nicht einmal eine Standpumpe, wenn du das immer nur Stoß für Stoß reinpumpst, sondern ich habe so eine Pumpe, die hat einen extra Zylinder, den pumpst zuerst auf und dann kannst du den ganzen Druck auf einmal ablassen und dann gehen die Tubeless-Reifen rein, auf einmal. Also dann geht der ganze Druck mit einem Stoß rein in den Reifen.
Ja, genau.
Das ist also mit der Handpumpe unterwegs im Kalten ist natürlich, bringst du es nicht zusammen.
Ja, und ich habe mich so geärgert, weil das halt selbst verschuldet war durch den Sturz, dass ich dann wieder den Platten hatte. Also ich war gerade mal 100 Kilometer gekommen mit einem ordentlich laufenden Vorderrad und dann hatte ich wieder diesen Höhenschlag drin. Und so bin ich dann halt weitergefahren. Und dann haben sich noch zu dem Problem mit dem Höhenschlag im Vorderrad, haben sich dann immer mehr weitere Probleme dazugesellt. Also mein Freilauf ist dann irgendwann kaputt gegangen. Erst hat es wahnsinnige Geräusche gemacht hinten in der Narbe. Also so Knarz- und Knackgeräusche. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, der Freilauf geht nicht mehr. Die Kette zieht's mit, wenn ich aufhöre zu treten. Zieht's die Kette so rum und die hängt dann so durch und schlägt dann gegen die Speichen. Und ich musste dann immer mittreten in den Abfahrten. Also auf den letzten 250 Kilometern musste ich permanent mittreten und eben ab 60 km/h dann bremsen, damit ich nicht zu schnell wäre. Damit ich weiterhin mittreten kann, weil ich dann quasi im Fixie gefahren bin. Und das Problem war, dass hinten, ich konnte das auch auseinandernehmen, also ich konnte ohne Werkzeug den den Kassettenkörper abziehen von der Narbe und da reingucken und habe dann schon gesehen, dass das ganze Kugellager löst sich auf und da ist so Kugellagerschlamm drin. Und das hat dann immer wieder blockiert halt. Ja, und das war dann ein Problem. Dann habe ich meine Füße nach 1,5 Tagen, waren meine Füße komplett aufgeweicht von dem ganzen Regen und ich hatte so richtig tiefe Furchen, die dann total geschmerzt haben. Und dann bin ich irgendwann ohne Socken gefahren, damit die eben ein bisschen trocknen vielleicht.
Und du hast dann keinen Platz mehr in den Schuhen, gell? Der Fuß wird irgendwie größer, ja. Du brauchst eigentlich größere Schuhe mittlerweile. Und dann hast du so eingeengte, eingepferchte Füße im zu kleinen Schuh. Das ist echt schmerzhaft, wirklich.
Ja, aber ich habe zum Glück meine Schuhe schon vor längerer Zeit aufgeschnitten an der Seite, rechts und links, damit ich mehr Platz habe. Und das hat mir dann ein bisschen geholfen. Aber ich hatte trotzdem richtig Schmerzen durch diese tiefen, aufgeweichten Furchen in den, also Grabenfuß nennt man das, glaube ich. Dann hatte ich diese Probleme. Und dann hatte ich noch starke Müdigkeitsprobleme, weil im Endeffekt war ich dann 60 Stunden unterwegs und habe keine Minute geschlafen. Also ich hatte zwar 60 Stunden, ich hatte zwar 6 Stunden Standzeit, hatte 6 Stunden Standzeit, bin 54 Stunden gefahren, also hatte ich 60 Stunden Rennzeit, aber ich habe keine Minute davon geschlafen, weil ich mich nur mit den ganzen Problemen rumschlagen musste. Und die haben zu so viel Standzeit geführt. Ich habe zwischendurch mehrmals gedacht, ich höre auf oder ich fahre irgendwo zum Radladen, hole mir ein anderes Laufrad, versuche dann ein Lager zu kriegen, aber im Endeffekt habe ich das alles nicht gemacht und habe mich halt irgendwie da durchgekämpft, was enorm viel mentale Kraft gekostet hat, weil ich habe dann auch den Nils, der das Rennen später gewonnen hat, den habe ich mehrmals im Rennen noch getroffen. Einmal habe ich ihn zum Beispiel, da hat er geschlafen in so einem Post- oder Bankvorraum und ich bin gerade außen vorbeigefahren und da ging mein Freilauf noch, hat er meinen Freilauf gehört und hat sich dann so aufgesetzt und hochgeschaut und hat mir so zugewunken und ich bin gerade draußen vorbeigefahren. Da habe ich natürlich gewusst, er steigt jetzt auch gleich wieder auf und dann hat er mich später auch wieder eingeholt. Und ich habe ihn also in der Bushaltestelle gesehen, dann bei dieser Schlafpause und dann irgendwo noch mal in der Abfahrt hat er mich überholt, als ich dann schon nicht mehr richtig die Abfahrten fahren konnte. Und da wusste ich immer, also egal wie schnell ich fahre und was ich mache, die Probleme halten mich so auf, dass ich immer wieder zurückfalle. Naja, und im Endeffekt bin ich dann Dritter geworden und hat mich wahnsinnig viel mentale Kraft gekostet, das überhaupt fertig zu fahren. Aber ich wollte es fertig fahren, damit ich es wenigstens einmal beendet habe, das Rennen.
Ja, ist schon brutal, mit solchen Rückschlägen umzugehen und das trotzdem fertig zu fahren. Das ist, mir war das nicht bewusst, dass das so problematisch war und so unrund gelaufen ist, das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ich war ab Kilometer 20 immer einen Schritt zurück und hatte nur Probleme. Und zwischendurch, diese 100 Kilometer, kann man sagen, zwischendurch, wo das mit dem Vorderrad ging, da ist es mal halbwegs gelaufen, aber die letzten 900 war ich wieder einen Schritt zurück oder zwei und hatte nur Probleme.
Also du bist 900 mit dem Höhenschlag im Vorderreifen fertig gefahren.
Ja, 900 Kilometer
mit... Du hast nicht mehr irgendwie dann beim Radlgeschäft oder so hinbekommen, dass es dann wieder rund läuft.
Also ich bin 900 Kilometer mit Höhenschlag im Vorderrad gefahren, 250 ohne Freilauf, wo ich immer mittreten musste. Im Regen mehr als die Hälfte im Dauerregen. Ich hatte taube Hände am Ende, Schulterschmerzen. Ab dem Sturz hatte ich auch Sturzverletzungen an der Hüfte, an der Schulter, am Knie, am Knöchel unten. Also ich bin ziemlich ramponiert im Ziel angekommen.
Und wie lang ist dann in so einem Fall bei dir die Regenerationszeit? Weil ich meine, das ist immer eine gute Frage, wenn man so Ultrastrecken fährt, wie lange braucht man zum Regenerieren? Wann ist man wieder fit? Wann hat man wieder so die gute Form wie vor dem Start? Wenn du jetzt natürlich so angeschlagen bist und so durchkämpfen musst, dauert es dann wesentlich länger? Du hast schon so viel Lebenskilometer in dir, bei dir ist das vielleicht anders wie bei vielen, aber trotzdem, du bist auch ein Mensch und du spürst auch die Schmerzen.
Ja, das Problem war ja, dass ich genau 2 Wochen nach Mittelgebirge-Klassik beim Raka gestartet bin, beim Raka Nord-Süd. Also ich hatte 2 Wochen und ich habe dann während des Rakas festgestellt, es war zu wenig. Weil ich bin da, würde ich sagen, ein gutes Rennen gefahren, aber ich habe so einen Müdigkeitseinbruch gehabt am zweiten Tag, dass ich immer wieder, also tagsüber auch, so müde und so langsam geworden bin und den Fokus verloren habe. Und ich im Nachhinein kann ich mir nur das damit erklären, dass mir diese Mittelgebirgsklassik eben noch drin gesteckt hat, wo ich ja die 60 Stunden durchgefahren war. Und da bin ich dann ja auch beim Raka nur Zweiter geworden, habe gegen den Michael verloren, der eine Stunde vor mir war.
Gegen den man aber schon auch verlieren kann, weil der dann das Transiberica gewonnen hat. im Anschluss.
Genau, also ja, der ist ein sehr guter Fahrer. Der hat Transiberica gewonnen, der hat Raqqa letztes Jahr gewonnen. Das Jahr davor hat er auch irgendwo in Spanien eins gewonnen, wo auch der Sofiane Sehili am Start war. Also er ist schon ein sehr guter Fahrer, auf jeden Fall. Aber ich hatte damit Probleme zu kämpfen, die ich glaube, dass die daran liegen, dass ich noch nicht erholt war vom Mittelgebirge. Dass die 2 Wochen zu wenig waren.
Ja. So, mit Blick auf die Uhr werden wir jetzt die restlichen beiden Rennen etwas kürzer halten. Also vielleicht magst du ganz kurz berichten von, vielleicht sprichst du das selber aus auf Französisch, weil mein Französisch, das möchte ich niemandem zumuten. Das war da in der Gegend.
Rund um Annecy, also Annecy, wie die Franzosen sagen, bin ich Les Géants gefahren. Das waren 700 Kilometer mit 17.000 Höhenmeter. Also relativ kurz, aber sehr bergig. Und da waren wunderschöne Berge dabei, wie Col de la Croix de Fer, Col de Isran, bei Alpe d'Huez sind wir vorbeigefahren. Und es war eben sehr höhenmeterlastig, gutes Wetter, gut organisiert.
Kann man sagen, das ist sowas wie Race Across the Alps Frankreichs, so in die Richtung.
Ja,
extrem viele Berge, aber große Pässe.
Kann man sagen, aber halt unsupported, also fährt's allein. Und da bin ich, also es ist offiziell, glaub ich, nennen sie es gar nicht Rennen, wegen Genehmigung und was weiß ich, aber ich bin als Erster angekommen, rechtzeitig, bevor die zweite Nacht angefangen hat, also ich bin nur eine Nacht durchgefahren, hatte noch Zeit im See zu baden, bevor ich ins Ziel gefahren bin, weil da war es sehr heiß, es war im August und dann bin ich 10 Kilometer vom Ziel, es fährt mir am See entlang, Lac Annecy, und dann bin ich noch baden gegangen und dann erst ins Ziel. Und da habe ich auch noch also ich bin schon mit dem Rad hingefahren, bin danach noch mit dem Rad durch die Schweiz heimgefahren, hab den Pierre Bischoff besucht bei sich zu Hause, hab einen ehemaligen Rennfahrerkollegen besucht in Lausanne und hab da so einen Bikepacking-Trip gehabt über auch 2-3 Wochen. Frankreich, Schweiz, ich weiß gar nicht, wo ich dann noch war. Deutschland.
Und irgendwann warst du noch in Napoli.
Genau, und dann zum Jahresende wollte ich noch
ein neues Rennen, das sehr, sehr interessant ausschaut, das auch sehr gut organisiert zu sein scheint. Und mit dem der Straps auch ein bisschen geliebäugelt hat, so als Saisonabschluss, Marseille-Napoli.
Genau, also das war auch ein sehr spezielles Rennen. Also bin ich auch wieder mit dem Rad angereist, war davor noch bei der Europameisterschaft in Frankreich, hab mir da das Frauenrennen angeschaut und bin dann mit dem Rad so allmählich nach Marseille gefahren, ist egal. Auf jeden Fall bin ich nach Marseille gefahren im Rad.
Auf jeden Fall hast du uns ein Foto geschickt von dir und der Carina Schrempf, wie du sie vor der EM getroffen hast.
Bei der EM getroffen und sie hat mich auch erkannt und dann haben wir auch über den Podcast ein bisschen geredet, wo wir beide ja schon waren. Das war sehr nett, ja. Habe ich sie mal kennengelernt, genau. Ja, und dann Marseille-Napoli waren 1320 Kilometer mit 16.000 Höhenmeter. Eben wie schon gesagt, von Marseille nach Napoli. Fixe Strecke. Viel am Meer entlang, aber auch über Pässe wie Col de Turini. Dann sind wir Poggio gefahren bei Sanremo, dann oberhalb von Cinque Terre durch die Berge, an Rom vorbei und am Schluss noch auf dem Vesuv, bevor man dann das Ziel in Neapel hat. Und da war die Besonderheit, das war dann im Oktober schon, dass die Nächte eben 12 Stunden lang waren. Aber wir hatten das Glück, es war Vollmond. Also man hat selbst nachts relativ viel gesehen, weil alles beleuchtet war durch den Vollmond. Und da bin ich 64 Stunden lang gefahren und habe auch gewonnen. Und das war mein bisheriger Rekord. Also 64 Stunden, genau 2,5 Tage. Bin in die dritte Nacht noch reingefahren. Und da war ich voll am Limit. Also am Schluss den Vesuv hoch. Ich bin ihn ja schon mal beim Two Volcano Sprint gefahren. Da fährt man ihn als ersten Berg direkt nach dem Start. Jetzt bin ich ihn als letzten Berg gefahren, am Ende von dem Rennen. Und bin ich so langsam hochgekrochen und war so müde und so fertig, weil ich eben nicht geschlafen hatte. In der zweiten Nacht wollte ich eigentlich schlafen, aber dann war es zu kalt. Da ging es dann so auf 2 Grad runter und ich hatte nichts dabei zum Schlafen. Habe mich mal kurz hingelegt, aber habe so gefroren, dass ich gar nicht schlafen konnte. Bin also ohne Schlaf das auch durchgefahren. Und dann die Stimmung in Neapel, also das Ziel war mitten in der Stadt, mitten im quasi im Zentrum von Neapel. Das war sehr schön, weil da konnte man dann die Tage danach da in der Stadt rumstromen, überall günstiges Streetfood essen. Also gibt's noch Pizza für 4 Euro. Teilweise sogar die gefaltete Pizza. Das ist so eine Streetfood-Pizza, die kann man auf der Hand essen, wird so gefaltet. Kostet keine 4 Euro. Normale Pizza 5 Euro. Dann kann man da am Stadtstrand im Meer baden gehen und durch die Stadt stromern und dann war noch Konzert irgendwo und bin ich dann danach auch noch ein bisschen da geblieben, bin an der Amalfiküste lang gefahren mehrmals, hab da im Zelt geschlafen. Also das war sehr schön zum Ausklang. Ja. Und das Rennen war auch echt, die Organisation war auch speziell, weil es war nicht so ernst alles. Auch das Teilnehmerfeld, also die Fahrer waren jetzt nicht so die typischen Ultrafahrer, würde ich sagen. Das waren alles eher so Künstler und Freigeister. Viele sind mit Stahlrädern gefahren. Fast jeder war tätowiert. Die Hälfte hat nach dem Ziel direkt erstmal angefangen zu rauchen. Ja, also ich sag mindestens 50% der Teilnehmer hat geraucht. Die Absturzparty in Marseille, in Neapel war der Wahnsinn. Da haben sie einen DJ gehabt und Bühne und Lasershow, was weiß ich. Also das war krass.
Ja, das ist beim Race Across Italy schon so. Also die haben als finnische Party, die haben da komplett ihre Musik. Also ja. Das ist, du kommst so aus deiner Lethargie, oder? Wenn du tagelang am Radl sitzt, nichts geschlafen hast, du bist ein bisschen langsam im Kopf. Und dann auf einmal kommt der DJ mit Fullgas Disco-Musik. Es ist irre und so laut. Also feiern können die Italiener definitiv.
Oh ja. Ach ja, was auch noch lustig war, wir hatten dann Empfang im Rathaus von Neapel. Und da habe ich gedacht, also ich als Sieger musste auf jeden Fall hin und ich dachte, das ist so ein steifer Termin im Rathaus mit Politikern. Und ich hatte nichts zum Anziehen dabei, außer T-Shirt, kurze Hose, Flipflops. Und dann habe ich aber gesehen, wir sind dann da alle zusammen als Gruppe hin. Viele, die gerade ins Ziel gekommen sind mit den verschwitzten, schmutzigen Radklamotten, war alles egal. Sind wir dann mit einer großen Gruppe von 40, 50 Mann ins Rathaus von Neapel spaziert und hatten da Empfang vom Bürgermeister. Und das war auch sehr lustig und haben da Medaillen überreicht bekommen. Und die ganze Stimmung war einfach super, da im Zielbereich. Und es gab einen Checkpoint unterwegs, da war die Stimmung auch klasse. Und die haben wahnsinnig lustige Videos gemacht auf ihrem Instagram-Kanal. Also die lohnt sich wirklich mal anzuschauen. Zum Beispiel wir sind Strade Bianca auch gefahren ein Stück. Haben sie sich hingesetzt an so einen Tisch und haben mit Nummern bewertet, wie gut die Fahrer da von der Abfahrt um die Kurve fahren. So von 1 bis 10. Die waren als Kunstlauf und die Schilder so hochgehalten und das so bewertet. Und also der Instagram-Kanal ist sehr lustig. Die Videos sind der Hammer. Und da wollen sie sogar noch einen Film drüber machen. Ja, und die ganze Organisation, es war eher alles so locker. Die Leute sind auch in Gruppen zusammengefahren. Windschatten fahren war zwar offiziell verboten, haben sie trotzdem gemacht. Also das war alles nicht so streng. Für Einsteiger daher würde ich sagen, auch gut geeignet.
Weißt du, ob es das Rennen wieder geben wird oder war das einmalig?
Nee, die wollen es schon wieder machen, aber vielleicht andersrum nächstes Jahr. Von Neapel nach Marseille. Mhm. Das wissen sie noch nicht genau. Aber die ganze Stimmung und die Einstellung, es war alles sehr locker, lebensfroh, lustig. Gut, also wahnsinnig guter Vibe so. Und würde ich sagen, für Einsteiger auch gut geeignet.
Aber sehr cool. Als Nichtraucher darf er trotzdem mitfahren, oder?
Ja, aber wenn man tätowiert ist, raucht und ein Stahlrad fährt, ist man voll dabei auf jeden Fall.
Dann kriegst du die Note 10, wenn du aus der Kurve kommst.
Wahrscheinlich, ja.
Ein Wahnsinn. Hey, ganz kurz als Abschluss. Wie schaut's aus mit deinem Lebkuchensponsoring? Wir haben uns letztens wirklich bemüht, dich zu unterstützen, damit du endlich einen Lebkuchensponsor kriegst. Ich bin aber noch nicht wirklich draufgekommen, ob da jetzt was draus geworden ist. Eher nicht, oder?
Nee, ist nichts draus geworden. Ich habe mich auch nicht mehr drum bemüht. Ich habe einen Vorrat gekauft für den restlichen Winter noch. Der hält hoffentlich bis zum Ende. Aber ich bin gar nicht mehr so lange jetzt im Winter. In 2 Wochen geht es schon wieder weg. Bis dahin wird es schon noch halten.
Für nächstes Jahr hast du noch keine Pläne?
Also wie gesagt, in 2 Wochen geht es wieder weiter nach Indien diesmal. Ich fahre die erste UCI-Rundfahrt, die es jemals in Indien gibt oder geben wird. Also ein UCI-Rennen, eine Rundfahrt wieder in Indien. Und ich bin gespannt, ob das jetzt im Vergleich zu Afrika noch schlimmer wird oder eher besser. Also das Roadbook lässt darauf schließen, dass es sehr gut organisiert ist. Aber was es wert ist, sieht man erst vor Ort dann. Und ich habe immer gedacht, Indien ist das Land, wo ich auf keinen Fall Rennen fahre. Das ist einfach viel zu chaotisch. Der Verkehr, 1,5 Milliarden Menschen in dem Land, so viele verschiedene Kulturen. Und ich habe gedacht, Indien, du kannst da kein Radrennen fahren, das ist viel zu chaotisch. Aber jetzt veranstalten sie eine UCI-Rundfahrt und im Anschluss daran gibt es sogar noch ein Ultrarennen, was ich vielleicht fahre, mit Start und Ziel in Goa. Und ich probiere das jetzt einfach mal. Also ich habe keine Ahnung, was das wird, aber ich probiere es mal.
Also Radsportkultur in Indien, dazu kann ich wenig sagen. Ich weiß nur, dass es eine extrem begeisterte Race Across America Szene gibt in Indien auch. Es gibt jedes Jahr Starter aus Indien beim RAM.
Ja, also, und Qualifier-Rennen fürs RAM gibt es in Indien?
Ja, ich habe gesehen, es gibt sogar Race Across India von Nord nach Süd, 4000 Kilometer im Mittelsland. Und es gibt verschiedene Ultrarennen.
Ja, verschiedene, einige. Und, ja, und ich bin, ja, jedes Jahr kriege ich E-Mails, was das so ganz dem, in dem indischen Englisch, das irgendwie sehr, sehr lustig ist, wenn man es hört. Und jedes Mal wird mir halt nahegelegt, hey, bitte komm mal und fahr doch mit. Und ich denke mir so, ah, es ist so weit weg und es geht sich nicht aus. Und irgendwie, es ist mir einfach eine Spur zu heftig. Einfach jetzt die Reise an sich.
Also das eine Rennen, was ich jetzt gefunden habe, das ist Ende Januar in Goa. Das ist irgendwie 1600 Kilometer nonstop, aber es gibt trotzdem drei Etappen. Und es gibt einen Massenstart und nach der ersten Etappe gibt es eine Zwangspause von 4 Stunden und dann ist wieder ein Massenstart zur zweiten Etappe. Aber also, ich weiß nicht, diese Zwangspause von 4 Stunden, die muss ja für den letzten gelten, damit der die 4 Stunden Pause einhalten kann und dann beim Massenstart wieder dabei sein kann. Das heißt, der erste hat ja viel, viel länger Pause. Und dann aber zwischen zweiter und dritter Etappe gibt es dann keine Zwangspause. Also die kannst du dann durchfahren.
Zumindest steht es so im Roadbook, ne? Wie es dann tatsächlich wird. Was kann Mensch?
Es ist sehr konfus und ich frage mich eh, wie man in diesem indischen Straßenverkehr alleine und unsupported fahren soll.
Eine wichtige Frage noch, was ist mit deinem Kanister? In den letzten Rennen auf den Fotos war kein Aero-Kanister mehr zu sehen.
Ja, den habe ich ja also 2024 zweimal eingesetzt beim Raka. Danach war er kaputt. Und ich war da einfach zu faul, das wieder neu zu basteln und zu machen, weil bei der Anreise mit Bus und Bahn und geht es dann kaputt oder ich habe einfach keinen Nerv gehabt, mich da wieder drum zu kümmern. Ich musste ja das neue Rad aufbauen. Ach ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Vom Anfang vom Podcast mit den Scheibenbremsen.
Ja, bist jetzt auch gefallen, beziehungsweise dein altes Rad endgültig kaputt und es gibt keine Räder mehr ohne Scheibenbremsen anscheinend.
Also da ist auch eine Geschichte dahinter. Ich erzähle es jetzt noch schnell. Ich bin Rundfahrt gefahren, also 2025, Tour de Martinique. Und ich war der Einzige in meinem Team mit Felgenbremsen. Und auf der dritten Etappe habe ich einen Platten gefahren und wusste, wir haben keine Ersatzlaufräder für Felgenbremsen dabei. Alle haben nur Scheibenbremsen. Dann habe ich während des Rennens versucht, den Schlauch zu wechseln. Dabei hat mir jemand von einem anderen Team geholfen, hat mir total in Hektik und Stress den Schlauch gewechselt und habe ich versucht, den mit 2 verschiedenen Pumpen aufzupumpen, was nicht funktioniert hat, weil der andere, der mir geholfen hat, den Schlauch kaputt gemacht hat, habe ich im Nachhinein gesehen. Durch die Hektik hat er den eingeklemmt, dann ist er kaputt gewesen. Und dann musste ich auf der dritten Etappe die Rundfahrt aufgeben, aus dem Grund, weil ich eben noch Felgenbremse fahre als Einzige. Und das war für mich dann das Signal, jetzt ist Schluss, jetzt steige ich um auf Scheibenbremse, ich kann nicht mehr mit veraltetem Material rumfahren, weil es war auch zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass ich aus einer Rundfahrt geflogen bin und es ist eine sehr schöne Rundfahrt auf Martinique. Die ging auch über 8, 9 Etappen und ich war nach 3 Etappen schon raus. Und dann in der Folge habe ich auf der Insel allein trainiert, bin dabei noch vom Auto angefahren worden, war im Krankenhaus, konnte eine Woche nicht fahren, mein Lenker war gebrochen, mein Rad war kaputt. Und dann, das war das Signal, jetzt steige ich um auf Scheibenbremse. Also das steckt dahinter. Und dann habe ich mir selber ein Rad aufgebaut, habe mir die ganzen Einzelteile bestellt, also alles einzeln, Rahmen, Gruppe, Laufräder, Lenker, weil ich wollte auch dann bestimmte Sachen haben.
SRAM, Hebel rechts, Shimano Hebel links, Campagnolo Umwerfer vorne.
Nee, ganz so nicht. Aber ich wollte auf keinen Fall elektronische Schaltung, aber 12-fach. Und da gibt's nur noch eine Gruppe, die mechanisch 12-fach ist. Gibt's nur noch die Shimano 105. Also habe ich die genommen. Dann wollte ich einen 36er Lenker entschmalen, dann wollte ich eine 160er Kurbel. Und wenn ich jetzt ein Rad von der Stange gekauft hätte, was mir eh zu teuer gewesen wäre, aber hätte ich das alles ändern müssen, dann habe ich mir gesagt, ich baue einfach von Grund auf mir ein eigenes Rad auf. Kann ich alles gleich so konfigurieren, bestellen, wie ich es brauche. Und das habe ich dann aufgebaut und seitdem fahre ich damit.
Hey, wenn du jetzt dann in Indien bist, du kommst aber pünktlich heim, oder? Bis 22. Mai? Weil, es ist nämlich lustig, ich habe der Steven, der rund um Sachsen organisiert und das Race Across East Germany, der macht auch mit mir jetzt Ende Jänner, organisiert er für mich die Vorträge. Ich habe so 5 Vortragstermine in Deutschland und er hat mir letztes Mal erzählt, wie wir uns kurz abgesprochen haben. Ja, er würde gern mit dir, Robert, so ein Bikepacking-Trainingslager sowas in die Richtung machen. Aber du sagst immer zu ihm, hey, ich kann doch nicht vorausplanen. Ich habe keine Ahnung, ob ich im Mai zu Hause bin oder in Afrika oder in Südamerika oder sonst wo. Aber scheinbar habt ihr euch irgendwas ausgemacht, weil es wird jetzt so eine Bikepacking-Tour mit dir geben.
Ja, genau. Also ich habe mich jetzt dazu bereit erklärt, das zu machen. Am 22. Mai ist der Start in Oschatz bei Leipzig. Und wir fahren dann die 500 Kilometer Strecke von rund um Sachsen. Also die lange Strecke da ist 900 Kilometer, das ist eben Europameisterschaft. Und dann gibt es noch die 500 Kilometer und die fahre ich dann mit 10 Leuten, die da Bock drauf haben, einfach als Bikepacking-Tour mit Übernachtung. Also nicht als Rennen, sondern gemütlich und erzähle ein paar Geschichten und zeige den Leuten, wie ich das so mache, wo ich jetzt übernachte, mit Verpflegung, wie man das alles so macht. Und wer da Interesse dran hat, kann sich gerne anmelden auf der Seite von Rund um Sachsen. Und wir wollen dann, also es geht von Freitag bis Sonntag, so 2-3 Tage. Und da ist auch ein Oschatz großes Festival organisiert, der Steven da, also da ist viel los. Und da kann man auch dann, es gibt einen Vortrag auch vom Lukas Kaufmann über Race Across America und was weiß ich alles. Und da kann man mit mir eben auch so eine geführte Bikepacking-Tour machen.
Schläft man dann mit dir in deinem Zelt oder in einem Hostel oder wie schaut das aus?
Nee, also ich habe nur ein Ein-Mann-Zelt. Wie das alles genau ablaufen wird, das muss ich dann sehen, wer sich anmeldet, auf was die Leute Lust haben, ob die im Zelt schlafen wollen, wie das Wetter auch wird und so weiter. Das sehen wir dann.
Cool.
Also schnell sein, es gibt nur 10 Plätze und wer ein Abenteuer möchte, aber der eine Rundfahrt in Indien sich noch nicht zutraut, einmal klein anfangen und mit dem Robert 3 Tage ein längeres Wochenende Bikepacken gehen.
Ja, genau.
Ich glaube, das nutzen wir jetzt einfach als Schlusswort. Wir haben uns irrsinnig gefreut, dass du heute wieder da warst, dass du auch so viel Zeit gehabt hast. Wir haben uns nicht gedacht, dass es gleich so eine Marathon-Folge wird, aber passt eh gut zum Neustart ins Jahr 2026. Und du hast ja gesagt, für heuer hast du nichts geplant. Ich hoffe schon, dass wir uns bei ein paar Rennen vielleicht einmal sehen, wieder, dass wir irgendwo gemeinsam am Start stehen. Wäre super.
Ja, würde mich auch freuen.
Ja, ja. Und also.
Ja, hast du Pläne?
Ja, schon Pläne. Also Transcontinental bin ich angemeldet. Rund um Sachsen steht sehr hoch auf meiner Wunschliste. Mhm. Und das Unknown Race ist auch wieder sehr hoch auf meiner Wunschliste. Und bei ein paar anderen überlege ich noch. Aber ich mache sicher nicht 7 Rennen, so wie du. Das muss ich ehrlich sagen, ist mir einfach zu heftig. Mhm. Und das muss ich sagen, das Rennen nach Napoli oder von Napoli, das hat mir sehr gut gefallen, deine Beschreibung. Vielleicht wird es tatsächlich was.
Als Saisonausklang ist das wirklich gut. Kann ich echt empfehlen.
Vor allem die Party. Das passt dann auch gut als finnischer Party des ganzen Jahres. Ja, Saison-Endparty.
Genau. Ja. Ja, danke dir für die Zeit. Alle, die noch dran sind, danke fürs Zuhören. Ist eine lange Folge, wo man muss es ja nicht am Stück anhören, man kann es auf zweimal anhören. Und ja, ich muss jetzt los zum Darts und ich werde jetzt da vor den Halbfinals noch meinen Weltmeistertipp abgeben. Gian van Veen und dann schauen wir mal bei der nächsten Aufnahme, ob ich recht behalten sollte.
Also ich weiß nicht, wovon du redest, Flo, aber viele wissen es wahrscheinlich schon.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe heute Cyclocross geguckt, das war wieder richtig spannend.
Ah, heute war das im Schnee, oder? Das muss ich, ja, genau. Das schaue ich morgen nach, da habe ich noch gar nicht.
Van der Poel gegen Van Aert im Schnee.
Ja, das ist gut. Nicht verraten, ich schaue mir das morgen an.
Ja. Schön war's. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Ciao.
Danke, ciao.
Ciao.